Herzlich willkommen zur 729. Ausgabe des Sneakpods. Wir schlafen heute alle in einem Bett und sprechen für euch über den Film Ein Mordsteam ermittelt wieder. Mit mir hier der Spargeltarzan, der aussieht wie Timothy Charlemagne, aber in hässlich. Das ist Robert Krüger.
Ey, Vorsicht.
Und mit einem Chartreuse in der Hand, Christoph Perner.
Salut, ça va?
Ça va?
Und Stefan Giesbert hat noch Probleme, durch die Tür zu kommen.
Bonjour.
Wir werden immer gleichzeitig reinrennen.
Gleichzeitig, alle wieder gleichzeitig durch die Tür.
Ja.
Ja, das war auch das Problem letzte Woche. Wir wollten alle gleichzeitig hier ins Studio und dann hat es keiner reingeschaut. Na, also fast.
Wir waren alle erkältet.
So ungefähr.
Wir sind es immer noch ein bisschen, aber diese Woche geht's. Mit leicht sonorem Ton, Timbre.
Oh, möchtest du gleich dein tiefes Timbre mal einsetzen, um uns zu erzählen, worum es denn ging? Ein Mordsteam ermittelt wieder. Also der Titel, den kann ich nicht oft genug sagen.
Ja, wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich um einen zweiten Teil, was ich geflissentlich ignoriert habe bei der Auswahl des Films, da wir den ersten Teil ja nicht gesehen haben.
Und, hat den einer von euch nachgeholt?
Nee, ich nicht.
Kaufst du ihn irgendwo?
Ich glaube nicht. Zu bezahlen.
Sind wir uns da sicher, dass es so ist?
Ja, ja. Weil ich bin mir jetzt sicher. Ich habe es recherchiert.
Recherchiert.
Das ist ein Buddy-Polizisten-Film in der Art von Lethal Weapon, könnte man sagen. So grob. Der das Rad nicht ganz neu erfindet. Wir haben hier, wie das übliche ist, so zwei sehr unterschiedliche Polizisten. Der eine wird gespielt von Omar Sy. Und der ist so ein, so im Endeffekt das, was die Mel Gibson-Rolle ist in Lethal Weapon. So der haut drauf, der so alles so ein bisschen unkonventionell löst, was bedeutet, dass er Leuten erstmal aufs Maul haut und sich mit MMA-Kämpfern anlegt, obwohl das keine gute Idee ist, aber egal, er macht's halt. Und dann haben wir seinen Buddy, der so ein Korinthenkacker, so ein Streber, so ein Emporkömmling, der was werden will. Und so war das wohl im ersten Teil. Wir haben den nicht gesehen, wie gesagt. Aber der Clou vom ersten Teil war wohl, dass eben, oder jetzt vom Wechsel vom ersten auf den zweiten, war, dass eben nicht aus dem Streber etwas geworden ist, sondern eben genau andersrum. Die Omar Sy-Figur ist erfolgreich geworden und hat Karriere gemacht, obwohl er eben immer noch seine Ermittlungsmethoden beigebehalten hat. Und der andere ist irgendwo aufs Land versetzt und hat irgendeinen Scheißjob irgendwo in irgendeiner Inspektion oder so. Also der ist halt nichts geworden. Ja? Und jetzt kommen sie wieder zusammen für einen Film, nicht für einen Film, für einen Fall, der ist relativ belanglos, ist so ein Mordfall, wo sie eben zusammen ermitteln, wo gar nicht so ganz klar ist, warum die jetzt zusammen ermitteln. Ich glaube, dieser ehemalige Kollege von ihm, der drängt sich eigentlich so ein bisschen auf, hatte ich so das Gefühl.
Bisschen?
Schon, gell? und er ist da auch nicht so mit offenen Armen, sondern eher so immer sehr abwehrend und so und auch so ein bisschen Bullying eigentlich zum Teil. Und sie haben dann noch so eine Polizistin noch dabei, die irgendwie auf dem Land die Kontaktperson ist, wo sie da ermitteln und ja, dann ermitteln sie halt lustig vor sich hin und ja, wie man das halt so kennt bei so Buddy-Polizisten-Movies. Das sei dazu gesagt, mehr brauchen wir glaube ich dazu nicht sagen als zu dem Fall, das ist eigentlich relativ egal, um was es da geht. Es geht hauptsächlich um die Dynamik zwischen den beiden Polizisten.
Und es greift aktuelle politische Entwicklungen auf, um es mal vorsichtig zu sagen.
Tut es das? Habe ich schon wieder vergessen, weil es schon wieder zwei Wochen her ist, dass ich
echt das Stichwort sage, dann ist es verraten, dass es jetzt.
Ja, okay, nee, dann mach das nicht. Mach das nicht. Ja. Wie hat uns das denn gefallen? Wie hat es euch denn gefallen?
Stefan, möchtest du, oder?
Du hast jetzt gerade versucht, ein Thema zu umschiffen, was mich halt am meisten genervt hat.
Also diese nicht nur angedeuteten rassistischen Tendenzen haben mich unfassbar genervt. Also auch wenn sie als Warnung eingesetzt werden, auch wenn sie als Witze teilironisch gemeint sein könnten. Also mich hat es so genervt. Ich hatte dann.
Meinst du jetzt zwischen den beiden oder in dem Bereich Bösewicht?
Die anderen alle. Also es war ja auch so dieses dass der Nazi ihn irgendwie rassistisch beschimpft, okay, geschenkt, gehört dazu. Aber es waren auch immer wieder diese leichten Untertöne, dieses leichte angedeutet, dieses zarte von der Seite, dieses nicht zu ihm stehen. Also das fand ich sehr unschön. Und ja, mir ist klar, was das soll, aber vielleicht hat es mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber es hat mich echt genervt.
Mir ging es da ähnlich, aber eher wegen dem Frauenfeindlichen. Also das Rassistische zwischen den beiden, das konnte ich noch so ein bisschen wegstecken unter, naja, die kennen sich schon ewig und wenn dem anderen das zu viel würde, dann sind die auf Augenhöhe genug, dass er ihm dann eine reinhaut oder
ja, vor allem, weil die ja nicht beendet. Auf Augenhöhe waren, sondern der Omasia deutlich überlegen. Also war ja,
genau. Ja. Insofern, da konnte ich drüber hinwegsehen, irgendwie, auch wenn es vielleicht ein Geschmäckle hat.
Ich finde das halt einfach kein Witz, den man irgendwie unter Freunden mehr macht.
Da bin ich bei dir, aber ja. Das für den Film konnte ich das irgendwie noch so halbwegs schlucken. Aber dieses, Christoph, du hast eben in der Anmoderation gesagt, der hat sich so ein bisschen aufgedrängt und denkst, also der ist ein widerlicher, schleimscheißender Arsch, Dings, Wichskopf.
Das war der bestimmt im ersten Film auch schon, also garantiert.
Das weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, den ersten ja nicht gesehen und es beginnt damit, wie er irgendwie von einer Psychologin irgendwie erzählt kriegt, warum er diese Beförderung, die er immer nicht haben will, warum er die einfach nie kriegen wird, weil er halt einfach zu allen Idioten, Leuten, die ihm gleich oder untergeordnet sind, widerlich ist. Und dann geht es mit der, die Szene löst dann auf mit, er legt die Psychologin flach. Das ist das
unlogischste
und ekelhafteste, was ich seit langem in der Filmeröffnung gesehen habe. Das war der Moment, wo meine Frau aufgestanden und rausgegangen ist und gesagt hat, den Scheiß kannst du alleine weitergucken.
Wer sucht denn bei euch immer diesen Schrott aus?
Und das haben wir dann auch zum Anlass genommen, in dem Augenblick Stopp zu drücken und Ted Lasso zu gucken. Und ich habe den Film dann in irgendeinem anderen Abend, wo wir nicht vorhatten, gemeinsam den Film zu gucken, weitergeschaut. Das ist der absolute Tiefpunkt des Films. Er kriegt sich dann so ein bisschen. Als dann klar wird, dass der irgendwie Komplexe hat von seiner Nichtbeförderung und dass er das irgendwie auf die falschen Arten und Weisen kanalisiert. Aber du hast gerade Lethal Weapon als Vergleich rangezogen und in Lethal Weapon ist Murtaugh halt kein Arschloch, er ist halt einfach nur ein Spießer.
Ja, klar. Ja,
und
klar. Das ist kein Remake davon, aber so,
nee,
ist halt so ein Buddy-Movie mit so verschiedenen Charakteren.
Ja, ich finde, es gibt aber schon so die Idee wieder so, was dahinter steckt, jetzt mal abgesehen von dem Ganzen, was wir jetzt gerade schon ausgeführt haben, aber ja, so Lethal Weapon, diese Buddy-Cops, fand ich sehr passend.
Genau, einmal in gut bei Lethal Weapon und einmal in völlig misslungen in diesem Film.
Nee, das finde ich aber nicht. Also da muss ich jetzt ein bisschen reinspringen. Aber völlig misslungen finde ich ihn nicht. Ja, der hat seine problematischen Aspekte, das stimmt. Aber ich finde, er hat auch sehr gute Aspekte. Also ich finde, ich habe sehr, sehr gelacht. Ich fand die Komik und die sehr Slapstick-Komik meistens, ja, die, so, ich fand, es hatte ganz oft was so von Louis de Funès-Filmen, mit so wirklich albernen Gags, die, ja, zwei versuchen gleichzeitig durch die Tür zu kommen und bleiben immer hängen und, oder die Sache mit dem Holzstäbchen, das fand ich grandios.
Oh ja. Was war das? Das hatte ich schon wieder vergessen.
Da war dieses Holzstäbchen, mit dem er so verschiedene Dinge gemacht hatte und dann kaut er da so Lucky Luke-mäßig drauf rum und die Theresa so, ist das das Holzstäbchen, wo er eben mit und dann weist ihn der Oma sie drauf hin, so, ja.
Die Szene, ja, okay.
Also ich fand, da war oder auch diese Autoverfolgungsjagd, ich stehe ja gar nicht auf Autoverfolgungsjagd, aber das war einfach so Louis de Funès Autoverfolgungsjagd, das hat mir einfach Spaß gemacht. Es war halt so alberner Unsinn Und
ist lustig, ich stehe auch total auf Louis Define, aber diesen Vibe, den hat es bei mir überhaupt nicht erzeugt. Also diese Assoziation hatte ich kein einziges Mal.
Also ich hatte, je länger er ging, desto mehr habe ich schallend gelacht. Also in der zweiten Hälfte habe ich oft schallend gelacht. Also er hat mir richtig Spaß gemacht. Obwohl er also problematischer Aspekt hat, klar, diese Sache mit der Psychologin ist mir auch total sauer aufgestoßen. Aber also ich fand den lustig. Ich fand es ein lustiger, unterhaltsamer Film. Stefan?
Ja, also mir ging es auch so, dass ich oft nicht laut, aber lachen musste. Aber dieses Rassistische hat für mich einfach zu sehr überwiegt, weswegen ich mich jetzt gerade eben auch so aufgedotzt habe. Aber es gab, ja, ich bin da bei dir, es hat auch sehr lustige Elemente. Vielleicht habe ich es auch nur in falschen. Ich habe mir in vielen Situationen gedacht, so, warum spielt Omar Sy damit? Warum macht der so, lässt er so Scherze mit sich machen? Der muss das nicht. Also, weil es einfach so unpassend war. Also, das war so der Moment, wo ich dachte.
Ja, gut, aber die sollte ja auch einfach diesen Kollegen von ihm als unpassend darstellen. Also.
Ja. Ja, vielleicht habe ich es irgendwie in den falschen Hals gekriegt, aber irgendwie, also ich fand es sehr unpassend. Diese Autoverfolgung, ich kann mich jetzt leider nicht dran erinnern.
Da fahre ich weiß, diese komische auch Straße da an der Steilküste entlang und das...
Da wo sie immer quer, immer alle.
Das Auto verliert irgendwie zwischendrin mal sehr prominent den Spiegel.
Und der war wieder dran, gell?
Ja,
klar. Das ist auch lustig.
Dann musst du ihn halt vorher, wo er so prominent abfällt, mitten im Bild und noch so auf dem Boden rumrollen zu sehen ist, dann musst du ihn da halt rausretuschieren, wenn du ihn in der nächsten Szene wieder dran machen willst.
Oder du hältst ihn halt in der letzten Szene. Ich habe gedacht so, oh, vielleicht haben sie es gemerkt und lassen ihn ganz am Schluss dann nochmal abfallen. So, wir haben es gemerkt, jetzt fällt er nochmal ab. Guckt alle hin.
Ja, wäre ein guter Gag gewesen.
Nicht passiert. Ja.
Leider nicht, nee.
Ich habe mich dann leider in dieser, jetzt fällt es mir auch wieder ein, in dieser Verfolgungsjagd habe ich mich halt dann nur noch auf diesen Spiegel konzentriert, ob er jetzt da ist oder weg oder da oder weg.
Ja, da war ich schon in so einem Modus von alles gähn, alles bäh. Hat mich da nicht mehr bekommen. Ich glaube, ein paar Lacher hatte ich irgendwann vorher mal. So, wo sie da in diesen Boxclub gehen und so. Da fand ich so ein, zwei Sachen ganz nett. Und diese Häuserexplosion. da war so, ja, aber ansonsten, diese Louis Define-Assoziation ist mir nie gekommen. Vielleicht hätte ich das unter dem Aspekt sogar lustiger finden können, auf irgendeine Art, wenn ich irgendwo vorher anders abgebogen wäre, aber das hat bei mir überhaupt nicht verfangen und überhaupt nicht funktioniert.
Also für mich hatte er.
Ich habe eben am Anfang gedacht so, oh, das war ein Film genau nach Bobs Geschmack. Wenn ihm dieses eine Thema da nicht so von der Seite reinschießt, dann gibt er heute Abend 8 Punkte. Dann habe ich nochmal geguckt, wie deine Punkteverteilung war, weil ich zufällig die Liste auf hatte. Aber ja, dachte ich, also
schon,
das gibt
schon
viel heute.
Eröffnung, wo der diese MMA-Sache da macht und dann...
Schon da hatte er mich.
Er mich schon abgestoßen. Da war das mit dem sexuellen Kram noch gar nicht passiert.
Ja, nee, da hatte er
und
mich
da dachte
schon.
Ich schon so, irgendwie das versucht so auf cool zu machen und das kommt alles nur albern rüber. Das ist nicht, das greift nicht. Also der komische Kollege da in diesen Rapper-Klamotten, der daneben Dings, der sah aus wie eine Karikatur. Und,
ja,
und
das
dann,
waren ja alles Karikaturen.
Ja, aber... Irgendwie, das kam mir so vor.
In dem tollen Gebäude, da hat er mich eh schon, weil das ist was auch auf meinem Zettel steht, was ich mir gerne in Paris anschauen werde, wenn wir da sind, wenn ich da die Zeit zu habe. Das sind diese Blumenkohl-Brutalismus-Wohngebäude, ganz berühmt. Ich glaube, die Blumenkohle heißen die, auf Französisch irgendwie.
Ich google Blumenkohl-Brutalismus. Kommt ganz Bilder von Blumenkohl.
Brutaler Blumenkohl, brutal.
Kommt einfach die ersten 10 Bilder, alles Blumenkohl.
Gebäude Blumenkohl Paris. Dann kommt, glaube ich, eher so.
Okay.
Schon, oder? Okay.
Gebäude Blumenkohl
live
Paris.
Live-Googeln in der Sendung.
Machen wir nicht was.
Da kommen Häuser, aber ist ja egal, im weiteren Text.
Und dann eben diese, ja, du sagst Karikaturen, ja, es waren halt Karikaturen. Ich fand das lustig, wie der dann eben in diesen MMA-Kampf geht, obwohl klar ist, dass er keine Chance hat. Und ich fand es sehr lustig. Also mich hat es unterhalten, meistens. Tja, dann machen wir Punkt, oder?
So.
Hilft ja nichts.
Man hängt so zwischendrin in der Luft.
Ja.
Ja, ich hänge auch zwischendrin in der Luft. Ich gebe 6 Punkte. Hast mich jetzt so ein bisschen hochgequatscht und an die guten Sachen wieder erinnert. Ja, 6,5 Punkte.
Sehr schön.
Von mir 3,5. Nee. Did not work.
Für mich war das ein moderner Louis de Funès mit Omar Sy. Ich gebe 7,5. Mich hat das unterhalten. Ich fand das lustig.
Ja, du musst dich dafür ja nicht entschuldigen. Das passt schon.
Tue ich auch nicht.
Nee, aber es klang so unterwürfig.
Nee, die Erklärung.
Ach so, gut.
Ich habe Schall.
Dann, du hast im Vorgespräch, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, hast du noch gesagt, dass das klipp und klar ist, was wir jetzt alle trinken werden.
Ja, natürlich.
Weil es tatsächlich sehr präsent vorkam und ich hatte es trotzdem schon wieder vergessen.
Oh.
Droge der Wahl, was gibt's bei euch?
Natürlich Chartreuse. Es gab eine Szene, wo sie den trinken und auch kommentieren, dass sie Chartreuse trinken und dass sie jetzt nicht gleich Freunde sind, nur weil sie mal zusammen einen Kräuterlikör getrunken haben. Irgendwie so wurde das, glaube ich, konnotiert.
Ja, und er hat ein sehr verzerrtes Gesicht gemacht, als er ihn getrunken hat. Weil das Zeug 55% Alkohol hat und man, wenn man es zum ersten Mal pur trinkt, wahrscheinlich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an euren ersten Chartreuse erinnern könnt, aber ich glaube, ein verzerrtes Gesicht ist jetzt keine ungewöhnliche Reaktion auf den ersten Chartreuse.
Ja, das Gefährliche am Chartreuse ist, dass man eigentlich zu wenig verzerrtes Gesicht hat für den Alkoholgehalt.
Ja.
Man kann es eigentlich zu leicht trinken. Ich trinke nur den 40%igen gerade hier. Und auch der ist, ich habe da schlechte Assoziationen mit dem Geruch. Du bist
aber selbst schuld dran.
Nein, bin ich nicht.
Der hat nichts gemacht.
Ich hatte doch nicht die Alkoholvergiftung bei meinem Junggesellenabschied. Zwei andere.
Das ist echt so lustig. In meinem Umkreis gibt es so viele Leute, die keinen Chartreuse mehr trinken können. Das ist so traurig.
Und dieser eine
Tag. Das Erstaunliche ist, dass es dann bei dir so gewirkt hat, ne? Weil warum? Mhm.
Das ist komisch. Ich traumatisiert. Irgendwie mit so ein Kollektivtrauma.
Ich habe den einen davon durchs ganze Nordend geschleppt und ins Krankenhaus gebracht. Und mich hat's nicht in dem Sinne traumatisiert.
Ja, und ich habe den gleichen dann nachts noch beaufsichtigt
und gewartet, bis er
nicht mehr bewusstlos war.
Beim Übergeben vorm Krankenhaus.
Genau. Und dann morgens gegen 6 gemerkt, dass er gar nicht geschlafen hatte, sondern bewusstlos war. Das war sehr unschön. Also war wirklich sehr, sehr unschön. Und ich kann das, ja gut, warum wir traumatisiert sind, mehr als die beiden, liegt daran, wir haben es mitbekommen.
Genau, wir saßen bis 6 Uhr morgens da.
Wir haben versucht,
irgendwie ein paar Schritte zurückzugehen und dann ging das wieder nicht, dann haben wir uns wieder hingesetzt.
Oh, furchtbar.
Das war echt nicht schön.
Ja, ja.
Ja, ich fange aber nur an mit Chartreuse, weil mein grüner Chartreuse irgendwie leer ist, was ich gerade eben erst bemerkt habe.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe auch keinen im Lager, aber ich trinke danach noch ein Bier und zwar ein Taunushell, ein Hofheimer Bier.
Ach hey,
oha. Ja.
Wo ist da die Brauerei? Hast du die schon mal gefunden?
Nee, die lassen noch auswärts brauen.
Ach so.
Aber.
Ach so.
Die Kettenschwindel.
Die machen das. Nee, steht alles drauf.
Ja, ja.
Ja, und ich hab ja, das Bier gab es bis vor 2 Wochen oder so nur im 50-Liter-Fass für irgendwie ein paar Restaurants. Da hatte ich es mir schon mal, nämlich in ein Restaurant, wo wir öfter mal abholen, also Essen holen gehen, die mich auch kennen, bin ich hingegangen mit so einem verschraubbaren Glas und habe gemeint, ja, ich möchte zu unserem Essen, hätte ich gerne noch was hier von dem, das heißt Taunus Hell, von der Taunus Brau-Manufaktur. Also ich hätte gerne noch so ein Taunus Hell zum Mitnehmen. Ich muss es nämlich mal probieren. Und der fand es so lustig, dass er es mir einfach so eingepackt hat. Hat er mir in mein Schraubglas ein Bier. Und jetzt am
Das Lynchburg Lemonade Schraubglas von,
ich glaube,
Jack Daniels?
Ja,
soll ich hier auch rumstehen?
Nee, das ist so ein dieses Quattro Stationi Tomatensoßenglas.
Ah, so.
Ja, noch schlimmer. Ja,
aber da hat irgendjemand schon mal einen Griff dran geklebt. Also das ist irgendeine Fake-Mischung. Und jedenfalls am vorvergangenen Samstag haben die hier zum ersten Mal irgendwie Verkauf gemacht. Da haben sie irgend so einen Kiosk gemietet und haben davor irgendwie ihr Bier in Flaschen verkauft. Da dachte ich, oh, das ist eine coole Idee, das machst du. Wir sind aber an dem Tag aus dem Urlaub zurückgekommen und das ging irgendwie von 12 bis 15 Uhr. Das heißt, war ein bisschen knapp, aber wir waren dann gerade so rechtzeitig da. Mein Freund hat noch gemeint, ja, ruf doch deinen Cousin an. Der kennt die doch, die das machen. Also daher kenne ich auch den einen von denen, die das machen. Und dann soll der dir einfach eins mitbringen. Und irgendwie habe ich das dann vergessen vor lauter Heimfahrt und keine Ahnung. Und dann komme ich da an um 3:01, die haben schon angefangen aufzuräumen. Gehe so auf den zu, hält von der Seite ein Auto, ist besagter Cousin, der es auch um Punkt 3 Uhr erst geschafft hat, sich eine Kiste abzuholen. Ja, und so hatten wir dann jeder eine Kiste Taunus Hell in 0,3er Flaschen, was ich ja irgendwie bei Bier meistens sehr angenehm finde.
Ja.
Wenn man 0,5 oder mehr braucht, dann kann man zwei trinken und hat zwischendrin ein frisches.
Bist du sicher, ja, dass 0,3 hat?
Bin ich bei dir.
Ich seh hier gerade ein Bild, wo 0,25er Flaschen sind.
Also auf der Flasche steht hinten 0,33 drauf, aber
okay.
Wer weiß.
Na gut, Bob, was trinkst du?
wird seit heute bei uns im Edeka verkauft. Und zwar nur da.
Okay,
cool.
Cool.
Ja, bei mir gibt's Wasser, weil ich noch vor ungefähr 1,5 Stunden unfassbare Kopfschmerzen hatte und jetzt voll auf Droge bin.
In die Übung genommen hast. Habe ich ja auch, deswegen habe ich auch nur einen Schluck Chartreuse getrunken. Ich steige jetzt auch nicht auf Wasser um.
Ja, deshalb bin ich
heute richtig gesagt.
Ich hab's nur, damit ich es ins Dings schreiben kann, dass ich Chartreuse getrunken habe, aber in Wirklichkeit trinke ich auch Wasser.
Damit du es kurz ins Mikrofon halten kannst.
Ja, genau.
Genau. Das muss ja authentisch sein. Nee, ich habe dann gleich die Wasserflasche wieder vollgefüllt und habe den Alkohol da gelassen, wo er ist. Deshalb war ich mir auch sehr, so sicher, als du gesagt hast, ist ja klar, was wir heute alle trinken. Und ich dachte,
alle
so,
nein,
hier steht ein Wasser, hier steht, ihr trinken garantiert nicht alle Wasser. Dass ich ausscheren würde, war mir klar. Gut.
Ich habe den Chartreuse, diesen Schluck Chartreuse jetzt mal mit Wasser aufgegossen, das schmeckt auch nett.
Ja, wird das eigentlich trüb?
Nee. Nee, ganz leicht grünlich. Wirklich gut.
Okay, ganz leicht bläulich ist es sicherlich da, wo unser nächster Film spielt.
Oha, wo denn?
Ach, weiß ich nicht, ja, unter Wasser, bei der Eistaucherin. Mhm.
Siehst du mal, ich hab irgendwie eine Disney-Prinzessin im Kopf gehabt.
Da ist auch blau, die ist auch immer so blau im Eis. Zumindest in der Zahnputz-App meiner Tochter. Egal, weiter im Text.
Ja, Atem anhalten, die Eistaucherin ist eine Netflix-Doku von einer finnischen Eistaucherin, die einen Weltrekord aufstellen will, einen neuen. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, was Eistauchen ist. Ich hatte es nicht. Da wird
du schlägst irgendwie ein Loch ins Eis, tauchst runter und willst zu einem anderen Loch wieder rauskommen oder so.
Genau, genau. Und da wird dann in bestimmten Abständen werden Löcher reingeschlagen, so in Pfeilform, damit die auch wissen, in welche Richtung sie tauchen müssen. Ja, nee, die werden schon auch dann an so einem Seil befestigt und so. Und dann tauchen die halt da von Loch zu Loch und versuchen eben immer weiterzukommen. Und dürfen dabei aber nicht irgendwie Neopren oder sowas anhaben. Also die müssen halt im Badeanzug. Und das zerrt halt unfassbar. Gell? Stefan und ich wissen das. Wir haben es gemacht. Naja,
mit den Füßen.
Mit den Füßen drin. War schlimm genug.
Ich war ja im April auch in dem Ärmelkanal. Das war, um Gottes Willen. Also ich war nur bis zu den Knien drin. Das
genau.
Der bloße Gedanke.
Und die beschreibt es eben so sehr schön, was das eben mit dem Körper macht und wie man da das machen muss, dass man, also sie beschreibt eben vor allem auch den Schmerz, also eigentlich genau das, was Stefan und ich auch empfunden haben, also es scheint tatsächlich auch das eins der Probleme zu sein, wie man mit dem Schmerz umgeht. Und dann wird es eben so beschrieben, wie sie sich da eben auf ihren Tauchgang da vorbereitet. Und dann ist das Problem der Klimawandel, also kommt ja der Klimawandel dazwischen, dann ist nämlich in dem See, in dem sie das machen will, ist nicht genug Eis und es gibt da eine Vorgabe, wie dick das Eis sein muss und da ist halt nur Eis, auf das man nicht mehr drauf laufen kann, ja? Also geht halt gar nicht. Und dann muss sie sich einen neuen See irgendwo in Nordfinnland suchen und bereitet sich dann da vor und so und dann kommt Corona. es läuft, ja.
Ist ja ein bunter Themenmix. Klimawandel, Corona, ja, Eistauchen.
Ja, genau. Ja. Und dann wird das wieder verschoben und so. Und irgendwann schafft es dann, dass dieser Versuch gemacht wird. Und ist dann sehr dramatisch. Und mir ist bis zum Ende eigentlich nicht klar gewesen, so stirbt die dabei jetzt? Oder bricht sie es ab? Oder schafft sie es? Also es wird sehr spannend gehalten. Und ist wirklich ein interessanter Einblick in eine Sportart, die mir eigentlich unbekannt war. 40 Minuten dauert es, kann man sich schön mal anschauen. Ist schöner, kleiner Dokumentarfilm. Für Leute, die zum Beispiel in den 90ern Im Rausch der Tiefe gemocht haben, ist das vielleicht was.
Die taucht auch ohne Flaschen, ne? Also
das ja, ist genau.
So ja, ja. Von Loch zu Loch, solange die Luft hält, so quasi.
Genau, also es geht schon auch darum, wie lange die Luft hält und wie lange die Kraft hält vor allem, weil eben irgendwann, wenn die, also die unterkühlen dann halt ganz stark und irgendwann machen die Muskeln halt nicht mehr das, was du willst, gell? Also weil es halt einfach viel zu kalt ist und als sie sich vorbereitet, ist, glaube ich, der Weltrekord bei 80 Metern oder das Brechen des Weltrekords wäre bei 80 Metern.
Und 80 Meter tauchen, das schaffe ich ja nicht mal.
Ist schon Wasser. Weit, ja, genau. Und als sie es dann machen muss, muss ich, glaube ich, über 100 Meter, weil irgendjemand in der Zwischenzeit schon wieder weitergekommen ist, was dann eben auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit ist, weil das halt nicht das war, worauf
sie sich vorbereitet hatte. Darf sie bei den 80 Metern an den Zwischenlöchern Luft holen oder nicht?
Nein.
Nein, das, die sind nur zur Rettungsnotfall.
Genau, die sind nur zur Sicherheit, okay. Genau. Okay. Da sind dann immer die oben, laufen dann immer mit und gucken so, ja, kommt sie raus oder schwimmt sie, also taucht sie weiter und das ist ziemlich spannend. Aber es ist schon auch jemand unterm Eis, der dann eben eventuell sie rausziehen könnte.
Ja. Der hat 6-Volt-Pullis unter seinem Taucheranzug.
Genau. Ja, sehr spannend. Schaut euch das mal an, ist echt sehenswert.
Ja, okay. Ich bin nicht so der Doku-Gucker. So.
Das ich auch ist, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber diese Taucherei, das ist halt schon spannend, finde ich. Aber ist halt eine Doku komplett auf Finnisch, gell?
Ah. Oh, das ist natürlich, das war jetzt der letzte Grund. Jetzt möchte ich es gucken.
Also wenn sie den noch 2 Jahre länger hingezogen hätten, bevor sie den veröffentlichen, dann hätten da noch mehr Themen mit reingekonnt. So NATO-Beitritt, Ukraine-Krieg.
Ja, genau. So.
Vielleicht
russischer Einmarsch.
Oh Gott, hör jetzt auf. Aber
Nuke out. Ja.
Tja, also Corona, Klimawandel, Tauchen. Ein bunter Strauß an dem in Atem anhalten die Eistaucherin.
Das lohnt.
Was hast du noch?
Im Gegensatz zu, ich glaube, das nächste Thema ist,
Matryoshka,
oder?
Russian Doll.
Im Gegensatz zu der zweiten Staffel von Matryoshka, Russian Doll.
Ach, siehst du, ich würde doch sagen, das hast du doch schon mal hier besprochen.
Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, das war doch das, wo die irgendwie an ihrem Geburtstag immer die Correct. Treppe runterfällt und so.
Immer stirbt, ne? Ja,
genau, Murmeltiergeschichte, gell?
Ja.
Also so eine Murmeltier-Zeitreise-Geschichte, worauf ich ja stehe. Und das haben sie aber am Ende dann aufgelöst, am Ende der ersten Staffel. Also sie schafft es aus diesem Reigen heraus. So, und jetzt die zweite Staffel.
Hä? Wie sollte es dann eine zweite? Ja, mach weiter.
Genau, wie sollte es dann eine zweite Staffel geben? Ja, das ist die Frage. Die zweite Staffel ist eine Zeitreisegeschichte. Sie hat die Fähigkeit, sie fährt mit einer bestimmten U-Bahn-Linie, sie und noch dieser andere, der auch in der ersten Staffel vorkommt, wenn sie mit einer bestimmten U-Bahn fahren, dann reisen sie damit in die Vergangenheit. Und zwar in ihre persönliche Vergangenheit. Also es ist dann so eine persönliche Geschichte. Irgendwie ihre Familie hat irgendjemand so Goldmünzen, so Krügerrands gestohlen im Umfeld des der Shoah. Und sie will herausfinden, wie diese Krügerrands ihr abhanden gekommen sind. Ihrem Erbe im Endeffekt. Und begegnet dann eben ihrer Mutter, nicht begegnet, sondern sie begibt sich in die Vergangenheit und ist dann im Körper ihrer Mutter. Genau. Oder auch dann im Körper ihrer Großmutter und so und freundet sich dann mit dieser alten, ach, ist scheißegal. Völlig, ich möchte gar nicht so viel drüber reden, weil es absolute Scheiße ist. Es ist wirklich unfassbar ärgerlich. Es ist absichtlich, werden dann die Zeitebenen so ganz schnell hintereinander geschnitten, ganz schnell gemischt. Also die läuft zum Teil durch Räume und die Jahrzehnte wechseln in jeder Kameraeinstellung. Ja, also so 80er und dann wird die Kamera so Gegenschuss von der anderen Seite und dann ist er halt in 40ern und also es ist total nervig. Und auch dauernd, man weiß auch immer nicht, ist das jetzt ihre Oma oder ist es sie im Körper ihrer Oma? Dann muss man mal gucken, im Spiegel, wird die eine dargestellt oder die andere. Es ist halt so Getue, und es ist super nervig und super gewollt und in der Story total belanglos. Also ich war hart verärgert. Es hat zum Glück nur 6 Folgen, wenn ich richtig mitbekommen habe, ich glaube. Am Ende von der 6. Folge hatte ich so das Gefühl, so, okay, ich spoilere das jetzt. Sie bringt dann sich selbst zur Welt, ja, weil sie gerade im Körper ihrer Mutter ist und hat dann eine Entbindung in einer U-Bahn-Station und bringt halt sich selbst zur Welt. So, also ach, auf dem Niveau. Je. Ja, genau. Und ist das geistreich? Nein, es ist nicht. Und ich habe dann wirklich, als es fertig war, und habe ich gewartet, habe gedacht, bitte nicht noch eine Folge, bitte nicht noch eine Folge. Und dann kam tatsächlich so die Einblendung so mit, was sie mir als nächstes empfehlen zu schauen. Ich so, oh, was ein Glück. Und habe dann auch laut gesagt zu Theresa, also eins ist sicher, die 3. Staffel schauen wir nicht. Also das war wirklich, das ist so eine Serie, wo ich nach der Staffel sagen kann, ich habe genug davon gesehen. Ich möchte von dieser Scheiße nicht mehr sehen. Also noch schlimmer als Discovery 2. Staffel, noch viel schlimmer. Also es war wirklich keine Chance, dass ich das nochmal schaue. Es ist wirklich so ein Mist, diese Staffel. Ärgerlich, extrem ärgerlich. Weil die erste nicht so schlecht war. Die erste ist wirklich okay. Aber die zweite ist so, ihr versucht mich absichtlich zu verwirren und es ist nur heiße Luft und
ärgerlich.
Nee. Ja, super ärgerlich. Nicht schauen. Egal, ob ihr die erste gut fandet. Nicht schauen. Schaut das nicht. Das ist schlecht.
So, okay. Next. Gut. Das ging ja zügig. Ist aber quasi eine Empfehlung für die erste Staffel.
Die erste Staffel ist okay, ja.
Okay, alles klar. Bob ist weitergekommen, der hat eine Viertelstaffel geguckt. Ach so, vielleicht liegt das an dem Viertel, was ich hier schon getrunken habe. Viertel. Miss Maisel.
The Marvelous Miss Maisel. Staffel 4. Ich bin nicht
dran getraut. Das keine einzige Folge gesehen.
Nach wie vor sehr, sehr großartig. Wo hat uns die 3. Staffel zurückgelassen? Miss Maisel hat einen Niederschlag in ihrer Karriere als Stand-Up-Comedian erleiden müssen und war ein bisschen gedemütigt und nimmt sich daher vor, dass sie ab jetzt in ihren Auftritten alles nur noch so machen wird, wie sie das will und nicht mehr sich von irgendwelchen Leuten rumkommandieren zu lassen. Und demzufolge keine Vorprogrammauftritte mehr, was ihrer weiteren Karriere einen sehr harten Knick verpasst, weil da kommt halt erstmal nichts, weil für die Primetime große Bühne, sie alleine ist sie vielleicht gut genug, aber sie ist noch nicht bekannt genug dafür. Und also muss sie sich mit so kleinen Sachen zufrieden geben und macht dann irgendwie so den Ansager in einem Stripclub, weshalb wir viel nackte Haut sehen in der
du hast mich am Haken, zieh mich an Land.
In der 4. Staffel. sehr, sehr unterhaltsame Stripclub-Auftritte aus dem New York der 50er Jahre, wo alles so
Also spielt der in den 50ern oder was?
Naja, ich glaube mittlerweile jetzt, oder vielleicht sind wir jetzt sogar in den 60ern wahrscheinlich schon. Ich habe nicht so genau aufgepasst, was da jetzt für Jahreszahlen drin sind. Aber es beginnt in den 50ern in der ersten Staffel, wahrscheinlich sind wir jetzt schon in den 60ern. Mhm. Es zeichnet die Geschichte weiter von einer in der Upper West Side in bestem Hause aufgewachsenen und lebenden jungen Dame, die eigentlich so den den Weg vor sich gezeichnet sah. Sie hatte den Mann geheiratet, die zwei Kinder in die Welt gesetzt, oder war es eins, ich weiß nicht, jedenfalls Kinder in die Welt gesetzt und reich geheiratet, der ihr Mann hätte theoretisch da irgendwie eine irgendwann wird der mal eine Textilfabrik erben. Upper West Side High Society, in dieser jüdischen Gemeinde dort gut integriert und theoretisch alles vorgelegt, und dann aber Scheidung, und sie beschließt, sich nicht nur von ihrem Mann scheiden zu lassen, dann alleine dazustehen, sondern dann auch zu beschließen, dass sie Stand-Up-Comedian werden will, was halt für eine Frau ist, sich überhaupt nicht ziemt in dieser Zeit offensichtlich. Und dagegen geht sie dann aber an. Und so langsam reißt sie ihre gesamte Umgebung so mit sich. Der Vater ist irgendwann in der zweiten Staffel, beendet er seinen Job an der Uni. Seine Mutter wird jetzt irgendwie Heiratsvermittlerin, also Kupplerin im Wesentlichen. Und sie bastelt an dieser Karriere weiter, während ihr Ex-Mann irgendwie einen Nachtclub irgendwie von der chinesischen Mafia pachtet. Und also diese ganze High-Society-Bubble, die zerbröckelt da so ein bisschen vor sich hin, fällt, sucht aber gleichzeitig den schönen Schein zu wahren. Und eine so eine Figur, die durch alle vier Staffeln meandert, ist Lenny Bruce, ein anderer Comedian, den sie immer wieder begegnet. Ist keine in dem Sinne Figur, die in jeder Folge drin ist, aber er taucht immer mal wieder auf über alle Staffeln. Und irgendwas ist zwischen den beiden, und ich will nicht zu viel verraten, aber diese vierte Staffel bringt uns an dieser Front ein bisschen weiter. Und die fünfte ist bestätigt und wird, wenn ich das richtig verstanden habe, die letzte werden. Und diese Figur Lenny Bruce, dieser Comedian, den gab es wirklich. Also das ist einem realen Comedian nachempfunden, wo der Rest der Serie fiktionell ist. Und diese Staffel hier endet mit einem Auftritt, den es wirklich gegeben hat. Und das Lustige ist, ich habe mir diesen Auftritt dann auf YouTube mal angehört. Es gibt nur Tondokumente davon, weil das war halt irgendwann in einer Zeit, wo noch nicht alles für YouTube mitgeschnitten wurde. Und das Lustige ist, dass der Schauspieler, der den Lenny Bruce spielt, hier wirklich Witze daraus nimmt und die fast betonungsgleich da für die Serie aufführt. Das ist echt krass. Also ich habe die Serie zuerst gesehen, dann habe ich noch so ein bisschen nach der letzten Folge so ein bisschen was gelesen, und da war dann dieser Link plötzlich zu diesem, hier kann man sich das Original anhören, und der geht auf die Bühne und macht die ersten 4-5 Scherze, und die sind von den Betonungen, selbst von dem Schnipsen, was er da irgendwie so macht beim Reden irgendwie, das hat er alles reproduziert in der Serie. Da war ich dann irgendwie so
cool, wenn da jemand so richtig einsteigt. Das
ist echt cool. Ja, der hat den wirklich, der channelt den komplett. Und das liest man auch in allen Kritiken, die Leute, die irgendwie Lenny Bruce, das Original, noch erlebt haben im Fernsehen oder so, dass die hin und weg sind, wenn sie diese Luke Kirby heißt der, Luke? Bin ich gerade verwirrt. Ja, Luke Kirby, so heißt der Schauspieler, genau. Hat er, glaube ich, auch schon ein, was kriegt man bei Serien? Ein Emmy, ne? Nee, ein Emmy ist Musik.
Grammy
ist Musik. Emmy ist Musik. Emmy ist Serie, genau so rum ist es richtig. Ich verwechsel die beiden auch immer. Also ein Emmy hat er dafür schon bekommen und war auch für die andere Staffel nochmal nominiert, glaube ich. Das ist offensichtlich brillant. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich den Original Lenny Bruce nie gesehen habe, sondern nur gehört jetzt. Ich mag diese Serie nach wie vor. Stefan, du hattest es mal versucht und bist davon abgekommen, ne?
Oder hab vergessen weiterzuschauen oder irgendwas. Also, ich weiß nicht,
ich habe damals geguckt. Mich hast du jetzt ein bisschen am Haken. Also irgendwie.
Ach, nur wegen der
Bitten? Nee. Mir war nicht so klar, dass es in 50ern spielt.
In der zweiten Staffel spielt's dann irgendwie noch so ein bisschen in den Catskills, diese wo die High Society New Yorks ihre Ferienhäuser hat. Und also das ist alles so am Anfang sehr Etepetete, und jetzt so über vier Staffeln hinweg finden wir uns öfter mal. Also es gibt dann noch diese zweite Figur, ihre Managerin von Alex Borstein, gespielte Susie Myers, die kommt vom ganz anderen Ende, die ist irgendwie Tresendame in so einem Kleinkunst Club, irgendwas, so eine völlig versiffte Kellerbar irgendwo. Und die wird dann ihre Managerin und die lebt von der Hand in den Mund und hat immer zu wenig Geld und ist dann aber eben die Managerin, weil sie sich in diesen Club-Szene so ein bisschen auskennt. Und diese zwei Welten, die haben wir so von der ersten Staffel an. Und jetzt kommen halt noch andere Welten mit Chinesen, Mafia und Co. noch dazu. Das wird
lustig, der noch sehr spannend. Monk spielt da auch mit.
Ja, Tony Shalhoub als ihr Vater, Abe Wiseman. Übrigens, der Synchronsprecher ist derselbe, der den Vater von Bibi Blocksberg spricht. Das fällt mir immer auf, wenn meine Tochter Bibi Blocksberg hört. Dann laufe ich immer durch die Wohnung und höre diese Stimme und denke mir, oh, Abe Wiseman, was hat er denn? Ach nee, er ist nur der Vater von Bibi Blocksberg.
Ja, und die Judith aus Two and a Half Men sehe ich auch hier. Rose Wiseman.
Ja, das ist eine Frau, genau. Also ihre Mutter.
Du hast gerade angedeutet, dass du den Synchronsprecher kennst oder an der Stimme kennst. Das heißt, du hast es auf Deutsch geschaut. Ist das machbar? Ja.
Das ist durchaus machbar, ja. Ich schaue das mit einer Frau zusammen und das ist ja dann immer der Punkt, wo wir dann auf Deutsch gucken, weil sie es nicht so gerne mag auf Englisch. Yes. Mhm. Und also insofern, ich habe wenig Vergleich. Ich habe in der ersten Staffel mal ein paar Sachen von diesen Stand-Up-Auftritten, nachdem wir mit so einer Folge fertig waren, meine Frau dann irgendwie ins Bad entschwunden ist, habe ich zurückgespult und habe mir den Stand-Up-Auftritt von ihr nochmal auf Englisch angeguckt, um zu gucken, ob die Witze dann lustiger sind oder besser oder anders oder wie das übersetzt wurde. Und das war aber okay, also die deutsche Synchro ist gut, die funktioniert.
Das Problem ist halt, die Witze sind vielleicht prägnanter, aber die Frage ist halt, ob wir gut genug Englisch können, um diese Prägnanz dann auch zu verstehen. Deswegen kann es eventuell doch besser sein, man schaut es auf Deutsch, gell?
Ich guck viel Stand-Up-Comedy auf Englisch, aber
ja, ich halt gar nicht.
Wäre es definitiv nichts. Also
deswegen hast du mich bei den letzten Besprechungen nicht gekriegt, weil ich halt mit amerikanischer Stand-Up überhaupt nichts am Hut habe.
Das ist auch ehrlich gesagt nur ein Backdrop. Also amerikanische Stand-Up-Comedy ist in dieser Serie hier so viel wie Fußball in Ted Lasso.
Grund noch nicht gesehen habe.
Ja, okay, aber da hat der Stefan ja auch dir mehrfach versichert und ich kann das mittlerweile auch.
Ich habe kein Apple bisher.
Ted Lasso angefangen. Also es ist, in den ersten zwei Staffeln sind noch, oder in den ersten drei sogar, sind noch mehr Stand-Up-Auftritte drin. Jetzt hier am Schluss sind es zwar so Monologe, die aber eigentlich auch die Geschichte ein Stück voranbringen. Das ist auch in den ersten drei Staffeln fast so, dass sie verarbeitet ja immer das, was sie erlebt in ihrer Comedy. Und im Grunde erzählt sie da auf der Bühne vor Publikum auch nur die Geschichte weiter. Oder sie erzählt uns, wie sie das wahrgenommen hat oder sowas. Das ist sehr geschickt reingewoben und dann halt auch lustig, aber eigentlich auch ein Teil dessen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, und Alex Borstein, die ihre Managerin spielt, die Schauspielerin kennt man, die ist mit, also wir jetzt hier in Europa nicht so sehr, ich habe ein bisschen hinterher recherchieren müssen, dann sind mir ein paar Sachen untergekommen, wo ich dachte, da habe ich die doch schon mal gesehen. Die war bei dieser Mad-TV-Truppe dabei gewesen. Also die kommt auch aus dem Comedy-Fach.
Cool. Ja, ich glaube, das werde ich doch mal schauen, wenn dann die letzte Staffel draußen ist. Also sag mir bitte Bescheid. Damit ich dann nicht jetzt die ersten fünf Staffeln schaue und dann auf die sechste warte und dann Rewatch machen muss. Das ist
blöd. Das wird aber sicherlich 23 werden. Also das dauert, die ist ja jetzt noch nicht. Die ist jetzt zwar schon eine Weile da, ich glaube, die ist Ende letzten Jahres gekommen oder Anfang des Jahres, irgendwie so.
Ich will jetzt meine Frau erstmal dazu bringen, dass wir Vikings komplett mit Spin-Off schauen. Da brauchen wir auch ein bisschen für. Und jetzt schaue ich gerade erst PK, habe ich vor zwei Tagen angefangen.
Zweite Staffel. Ist es mittlerweile fertig?
Ja, ist fertig. Zweite Staffel. Also kann man jetzt schauen.
Kennt ihr, wo wir gerade bei dem Thema sind, kennt ihr
also nächste Woche
Instagram?
Genau. Ist aber tatsächlich schwierig, sich nicht spoilern zu lassen. Also ich bin schon an einigen Stellen gespoilert worden, aber es ist auch in der ersten Folge wird es schon ziemlich klar, in welche Richtung das geht.
Siehst, mal gucken. Nichts mitgekriegt.
Ja, hast Glück gehabt.
Oder was gelesen. Ich habe ein paar Sachen gelesen, aber ich habe sie wieder vergessen und
bin in zu vielen so einschlägigen Star Trek-Meme-Gruppen und sowas. Das ist halt.
Taucht es natürlich leicht auf.
Kennt ihr auf Instagram den Dude with Sign? Typ mit Schild. Der hat 8 Millionen Follower. Ich dachte, ihr kennt den. Der stellt sich immer in New York City.
Hast du nicht irgendwas von dem gepostet mal?
Ja, habe ich schon ganz oft, ja.
Ich kenne den Typ, aber nicht auf Instagram. Also irgendwie sagt mir das. Doch, ja, den Typ kenne ich. Ach klar, ja, logisch.
Hm? Ja, der steht da immer mit so einem Pappschild und dann steht da irgendwie handgemalt irgendwas drauf und dann stellt er sich immer an irgendeine Straßenecke und hält das Schild hoch und lässt sich von irgendwie von gegenüber fotografieren.
Genau, drop manchmal the whole season at once.
Genau, heute war drop the whole season at once auf, stand auf dem Schild. Ja,
korrekt.
Direkt da musste ich an dich denken.
So war.
Ja.
Warum folge ich dem denn noch nicht? Das kann ja nicht wahr sein.
Da immer so Forderungen drauf.
Und so meistens Wahrheit.
Möchte man, meistens möchte man die sofort, also deshalb habe ich den auch schon ein, zwei Mal in meine Story
gegeben. Look at me while I parallel park. Fantastisch.
Ja.
Ach ja, schön.
So ist das. Also, nächstes Thema. Red doch mal ein bisschen über Bullenscheiße.
Oh, Bullshit. So, Moment, ich muss kurz Nase putzen.
Da hat er sich leise gedreht. Ist doch ja, nicht nett, oder?
Müssen wir das Loch zumoderieren, bevor das Notband anspringt.
Das was?
Kennst du das nicht?
Okay, bin wieder da.
Im Radio gibt es angeblich so Notfallbänder und wenn das Radio irgendwie, wenn der Moderator eine Minute leise ist oder so und dann springt irgend so ein Notfallsendeprogramm an, angeblich. Ich habe das
da kommt Marschmusik immer, oder was?
Immer wieder erzählt bekommen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich heutzutage noch so ist.
Ich hab das Gefühl, bei manchen hier von den Kommerzradios im
da läuft's schon.
Da läuft dauernd dieses Notprogramm. Gefühlt gibt's 8 Lieder oder so in der Hot Rotation und zwischendrin wird irgendwie ein Oldie reingestreut. Und dann 37 Jingle, wo immer nur Lieder angespielt werden, damit die Leute das Gefühl haben, sie haben irgendwie viele Wahnsinn. Lieder gehört.
Musikradio ist das Schlimmste.
Also und dann kommt so ein Moderator, der mit so der, sagen wir mal, so den Vibes von so einem Karussellansager. So, hier nochmal dabei sein, hier nochmal mitfahren. Mit diesem,
so und wir haben jetzt hier wieder ein Gewinnspiel, musst du da anrufen und dann hier deine Daten
hinterlassen. Da fällt mir was ein übrigens, was ich jetzt einfach zwischenschieße, weil wir haben kein Dings dafür hinterlegt. Und es passt gerade. Es gibt noch was anderes, was ganz furchtbar ist, neben Radio-Werbung, Fernsehwerbung. Ich habe jetzt endlich einen Fernsehstreaming-Dienst und ich bin so glücklich. ich habe mir jetzt RTL Plus abonniert.
What? Why?
Weil ich dann...
Ich kann die Ironie gerade nicht rausdetektieren, ob die da ist oder ob ich die dann...
Nee, ist keine. Ich bin wirklich glücklich. Ist toll. Weil wir festgestellt haben, dass alles, was wir im Fernsehen schauen, über das ganze Jahr hinweg, außer Football, das ist die einzige Ausnahme, läuft alles bei RTL oder Vox. Da kann ich halt für, ich weiß nicht, 4,99 € oder so im Monat, kann ich es halt ohne Werbung, beziehungsweise immer am Anfang der Sendung ein Werbespot, kann ich mitleben.
Für komplett Let's Dance.
Genau, und dann kann ich Let's Dance schauen oder Ninja Warrior und wir schauen halt jetzt Ninja Warrior ohne Werbung, was richtig geil ist und auch Let's Dance ohne Werbung und meine Frau schaut irgendwie Tüll und Tränen oder sowas, in so eine Hochzeitsausstatter-Serie auf Vox.
Was es alles gibt.
Ja genau, was es alles gibt. Und das ist wirklich, also ich bin schwer begeistert, es macht wieder viel mehr Spaß fernzusehen, ist natürlich kein Fernsehen mehr, es ist natürlich auch nur ein Streaming und wir haben eben dafür unseren kompletten Kabelanschluss gecancelt und haben jetzt halt kein Fernsehen mehr. Wir können ja über die hier den Amazon Fire Stick können wir ich glaube die öffentlich-rechtlichen können wir eh schauen. Und
na gut, die gibt's ja auch da gibt's ja auch in den Mediathek-Apps einfach den Live-Button.
Ja, genau. Oder das, genau. Das ist ja im Endeffekt das. Und die RTL-Programme haben wir halt jetzt so und kommen dabei billiger raus und schauen es gleich wie vorher. Also, wie das mit dem Football wird, weiß ich noch nicht. Da muss ich ja zum Stefan fahren oder so.
Ja, aber da gibt's ja auch eine App für.
Ja, eben gibt's auch eine App für.
Oder du kommst schon wieder vorbei, das war schon immer lustig.
Ja, genau.
Wenn wir da abends irgendwie 2 Spiele ineinander geguckt haben, das erste komplett bequatscht haben, einfach nur, weil wir uns...
Zweite komplett betrunken haben?
Nee, das erste Spiel haben wir echt nie aufmerksam geguckt, weil wir irgendwie so viel zu erzählen haben. Wir haben es, glaube ich, 2 Tage nicht gesehen gehabt. Ist ja unfassbar viel passiert. Das zweite
Spiel... Und am Ende spielen wir dann auf der Küchenbar. Ja. Auf der Spüle.
Oh ja, da sind wir ein paar Mal hart abgestürzt. Ist ja lustig, weil wir haben ja schon seit längerem, also seitdem wir hier eingezogen sind, keinen kein Live-Fernsehen mehr sozusagen. Also wir haben zwar zwei Satellitenschüsseln auf dem Dach, aber beide nicht angeschlossen.
Das braucht's eigentlich nicht, gell? Das
nee, ist so. Nee. Morgen hätte ich gern dein RTL, aber gut.
Hä? Was ist denn morgen?
Morgen ist Europapokalfinale.
Aber das wäre tatsächlich interessant, was sie da dann machen, gell? Weil Let's Dance, das ist ja voraufgezeichnet, das können sie ja einfach am Stück raushauen. Das muss ja nicht synchron sein. Aber was machen sie bei live?
Nee, das ist live. Da muss die, werden die jetzt zum Anrufen, wird man ja dauernd bewegt und so. Aber das ist dann, das kommt dann keine Werbung dazwischen. Also ist super.
Ja, was kommt dann da? An der Stelle?
Ja, wir schauen das ja nicht live. Also wir schauen man kriegt dann einen Stream, man kriegt es am nächsten Tag. Ja, genau.
Okay, verstehe. Aber ich glaube, wenn du dann Fußball
das normale Live-Programm guckst, dann wird schon die Werbung kommen.
Ich habe keine Ahnung, wie das dann ist.
Kannst ja
ob da überhaupt Live-Programm dabei ist. Ich habe keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ist bestimmt.
Morgen Abend, 21 Uhr. Probierst du das mal aus, klickst mal rein.
Übrigens, hier live, was ich live gesehen habe, die Tage ESC, gell? Habe ich komplett geschaut. Habt ihr auch?
Ich habe geschaut, aber nicht alles. Aber da können wir nachher noch drüber reden. Mach da mal noch eine Kapitelmarke rein für nachher, Stefan.
Für nachher. Das geht nicht mehr.
Geht nicht, ja. Das geht nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt auch reingekrätscht, weil ich dachte, ist egal. Kapitelmarke haben wir dazu nicht.
Die machen wir hinten hin. Mach mal jetzt mit Bullshit weiter.
Okay, Bullshit. Bullshit ist eine Spielshow auf Netflix. Netflix macht ja jetzt so, versucht sich jetzt an so anderen Formaten auch. Ja, ich habe ja neulich schon mal beschrieben, dass sie jetzt ein Quizspiel haben. Der Dokus ist ja schon bekannt und jetzt eben eine Spielshow und zwar so richtig oldschoolig, im Endeffekt wie in den 90ern oder Nullern, ja nicht wie in 90ern, eher wie in Nullerjahren, so eine Quizshow. Vier Leute treten gegeneinander an, beziehungsweise es gibt immer einen Kandidaten und der kriegt so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär so eine Frage gestellt mit vier möglichen Antworten und das ist halt so, das sind so Trivia-Fragen, die in der Regel ultra schwer sind, ja, also die man meist nicht weiß oder nur durch Zufall und er muss sich dann für eine davon entscheiden und kriegt sofort auf seinem Bildschirm angezeigt, ob das Quatsch war oder, also ob er richtig gelegen hat oder nicht und dann muss er den drei anderen Kandidaten praktisch das irgendwie verklickern, dass die Antwort, die er gegeben hat, die richtige ist und warum das die richtige ist. Muss da dann irgendwie so eine Geschichte, woher er das weiß und so, gell? Und die anderen müssen dann einschätzen, ob er ihnen Bullshit erzählt hat und ob er das halt nicht weiß, was die richtige Antwort war, oder ob er richtig liegt. Und wenn er richtig liegt, dann kommt er eine Runde weiter und da ist dann so, wie bei Wer mit Millionär im Endeffekt, so kann er immer mehr Geld kriegen und gibt es noch zwei Stufen, die er sichern kann und so, also ja, so eine Quiz-Mechanik halt. Gell? Und wenn er aber falsch gelegen hat, dann hängt es davon ab, ob er mindestens einen überzeugen konnte, dass das richtig ist. Wenn er das konnte, ist er weiter. Und wenn alle Bullshit sagen und es war wirklich Bullshit, dann fliegt er raus. Die anderen, also die drei, die ihm auf den Fersen sind, die haben aber auch, also die sagen nicht immer, dass es Bullshit ist, weil die haben die Notwendigkeit, möglichst richtig zu liegen immer, weil der am akkuratesten ist von den dreien, der kommt als nächstes eben, der wird als nächstes Kandidat. Das heißt, die haben schon auch was davon, wenn sie sagen, es ist wahr und es ist dann wirklich wahr. Ja, so weit, so gut. Und es wird halt dann ja so ganz amerikanisch aufgezogen, so ja mit so einem Moderator, der eben, ja, so ein typischer Schmierlappen halt, der immer darauf hinweist, wie toll das ja ist, dass man hier mit reinem Bullshit so weit kommt und wie viel Geld er jetzt schon verdient hat, ohne auch nur irgendwas zu wissen und so weiter, ja. Und die Kandidaten sind auch sehr unterschiedlich gut. Ja? Also manche sind sehr überzeugend, manche sind total, also fliegen ja sofort raus. Vom Grundsatz fand ich es ganz interessant. Ich habe einige Folgen gesehen, 4, 5 oder so. Also so beim auf dem Klo sitzen ist es eigentlich ganz nett.
Das klingt so ein bisschen so, als sei das früher auf, weiß nicht, SWR um 19:30 gelaufen.
Oder was. Ja, diese
dritte Programme.
Ja, ja, genau.
Mit, so, mit weiß nicht, ja, Herbert Feuerstein und.
Ist ein Quiz mit Jörg Pombach.
Ja, genau.
Ja, oder sowas. Oder mit Capelluti. Ja, genau.
Oh ja. Was macht der
eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich beim HR irgendwo hinter der Kamera jetzt.
Da gab es halt immer noch eine Sendung mit so einer völlig farblosen Frau. Die lief irgendwie immer abends dann noch danach. Und war auch so eine Quizshow, die aber so aussah, als ob sie tagsüber aufgezeichnet und dann abends irgendwo hinten im hinterletzten Winkel des Programms ausgestrahlt wurde mit so einer völlig farblosen Moderatorin und gelangweilten Kandidaten. Das habe ich dann immer angeschaut und mich sehr gewundert, warum sowas produziert wird.
Ja, die sind nicht gelangweilt. Die sind ziemlich ja, gut dabei. Und da bin ich auch schon beim Kritikpunkt. Oder bei einem der Kritikpunkte, nämlich es sind halt immer so ausgefeilte Geschichten, die erzählen, gell? So, mein Kind interessiert sich total für Raumfahrt und deswegen weiß ich, wie lange das Licht vom Jupiter bis hierher braucht, nämlich 40 Jahre. ja, gell? So in der Art, wo ich mir dachte, so, da kann doch niemand drauf reinfallen. So dumm könnte ja doch gar nicht sein. Und das allein wäre noch nicht so schlimm. Das Schlimme ist, finde ich, dass dann die, also diese Verfolger von ihm immer so sehr auf die Geschichten abzielen und auf die, wahrscheinlich kriegen die es gesagt, dass sie das machen müssen, ja, also die bewerten immer, wie überzeugend er das erzählt hat und so und dass sie eben mal durch irgendeine kleine Bewegung in seinem Gesicht gemerkt haben, dass es Bullshit war oder keine Ahnung, irgendwie so Tells beschreiben die dann immer, gell? Und das, anstatt dass die dann sagen so, nee, vom Jupiter bis zur Erde ist halt nicht 40 Lichtjahre, ja, ist halt Quatsch. Ist halt, ja, weiß eigentlich jedes Kind, oder sollte jedes Kind wissen, dass es Unsinn ist, ja. Sowas sagen die halt nie. Was ich ein bisschen schade finde, weil es einfach ehrlicher wäre und woran man eben merkt, dass das Ganze eben ganz schön geskriptet ist. Ja. Und ich finde auch ein Grundproblem ist schon noch, dass theoretisch der sich halt bis zur Million durchcheaten könnte, indem er einen anderen hat, der einfach immer ihm alles glaubt, ne? Würde ja gehen. Dass dann sagen, machen am Ende halbe. Da müsste man sich aber irgendwie vorher absprechen können. Also keine Ahnung. Also, aber da krankt schon ein bisschen das Grundkonzept, weil theoretisch wäre das möglich. Gell? Naja. Ist ganz nette Unterhaltung, ganz lustig. Hat Netflix halt jetzt mal das probiert. Ich weiß nicht so recht, ob sich das durchsetzen wird. Aber es ist besser als dieses Spiel. Aber zum Teil so überpsychologisierend. Also das ist so ein bisschen anstrengend.
Hat mich noch nicht 100% überzeugt.
Nee, das ist nichts für euch. Ich hab das für euch geschaut, damit ihr das nicht schauen müsst.
Ah, das ist lieb. Vielen Dank.
Sehr gut. Guck ich lieber noch ein bisschen Der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt.
Gott, ja, gibt's wieder, gell?
Naja, Harry Weinfurt ist tot. Das kann ich mir geben.
Wirklich?
Ja,
ich glaube. Hä? Nee, ich dachte, die hätten es jetzt wieder aufgelegt, wieder mit ihm.
Oder? Verwechsel ich was?
Wer ist jetzt der Ente aufgesessen? Du oder ich?
Das wäre jetzt...
Ich dachte, das wäre gerade das neue Ding. Oder kommt das aus der Konserve jetzt?
Nee, oh, dachte, Entschuldigung, Harry Weinfurt ist wirklich nicht tot. Das tut mir jetzt echt leid. Den wollte ich nicht tot sagen. Dann habe ich den verwechselt. Wie hieß denn der andere Typ? Der
ist doch der neulich ist auch noch am Leben, oder? Der andere, Walter Freiwald, oder? Oh nee, Walter Freiwald ist tot, du hast recht.
Da war es Walter Freiwald, der gestorben ist. Ja, genau. Ich wusste irgendwas mit, ja, siehst du mal, so Halbwissen, das ist immer sehr schön.
Ich dachte, das würde jetzt wieder aufgelegt. Ich habe irgend sowas gehört. Meine ich. Naja, aber das ist auch rum eigentlich, oder? Der Preis heißt, es passt nicht mehr so richtig in unsere Zeit, finde ich.
Ja, werden ja irgendwie alle 90er-Jahre Sachen jetzt wieder aufgelebt, weil...
Ja, aber nicht alle mit Erfolg, gell? Also ich glaube, das wird dazugehören. Zu keinem Erfolg. Naja.
Ja, aber das ist halt quasi, jetzt sind wir in dem Alter, wo wir Geld haben und nostalgische Gefühle haben und dann sind wir genau die Zielgruppe.
Ja, aber vielleicht. Willst du wirklich noch Preise von...
Ich will es auf keinen Fall gucken. Ich habe es aber früher auch schon nicht geguckt, weil ich fand es da schon schlimm.
Furchtbar kapitalistisch.
Ich habe gerade versucht, diese Sendung
wenn es nur das wäre.
die von der ich vorhin sprach, diese fürchterlich langweilige Quizshow, und habe hier so eine Liste deutsche TV-Shows
langweilige Quizshows in den dritten, hast du gegoogelt?
Ja, da findet man hier so Preis ist heiß, der goldene Schuss, wenn sich daran noch jemand erinnert.
Gott, nee.
Und da mussten Telefonkandidaten irgendwie so ein über so rechts, links, hoch, runter schießen, so eine komische Armbrust im Studio fernsteuern und dann versuchen, da irgendwo hinzuschießen. War ganz, Gott, ganz schrecklich.
Kann ich mich dran erinnern.
Ja, es war 90er oder so. Frühe 90er. Warte mal, was? Goldener Schuss? Oh nee, Quatsch. 64.
Ja, so klingt es auch.
64 bis 70, da habe ich da Wiederholungen geguckt oder verwechsel ich das gerade? Ich verwechsel die, glaube ich, dauernd Sachen.
Vielleicht wird es auch wieder aufgelegt. Dann wird es Zeit, so, wieder aufzulegen.
Glücksrad. Oh Gott.
Ja, genau.
Das ist ja, ich habe die ganze Liste durchgeguckt, während du geredet hast. Ich habe es nicht gefunden. Es muss irgendwie, Teil dieser Liste hier ist es nicht.
Es muss irgendwie unwichtiger gewesen sein.
Nee, es muss noch sehr viel unwichtiger gewesen sein.
Genau. Die Liste ist von Leuten gemacht worden, die nur Privatfernsehen geschaut haben ab den 90ern.
So ungefähr. Ja.
Gut. Neben anderen Shit hat der Christoph auch Shit's Creek geguckt.
Mhm. Ja, komplett? Hatte ich dort ja schon besprochen. Ich habe es komplett geschaut, ja. Ist eine Comedy-Serie und handelt von einer ehemals sehr reichen Familie, Unternehmerfamilie, die bankrott geht und dann, und da ist eins der Hauptprobleme für mich, in einem Dorf, nämlich Schitt's Creek, strandet, weil sie das mal irgendwie für ein Apfel und ein Ei gekauft haben, und da wohnen sie dann im Motel, weil sie halt nichts mehr haben und da halt wohnen dürfen. Und das, also da verstehe ich schon überhaupt den ganzen Aufhänger der Serie nicht eigentlich. Warum können sie in diesem privaten Motel wohnen von dieser Stadt, die ihnen gehört? In welcher Weise gehört die ihnen überhaupt? Also es wäre für mich sehr komisch irgendwie. Also es ist so sehr Plot-Vehikel, aber egal. Der Gag ist halt der, ja, völlig versnobte Familie strandet halt in der Pampa, in der amerikanischen, und lebt unter sehr schlechten Bedingungen eben da und wird dann eben von der etwas kauzigen Landbevölkerung so unter die Fittiche genommen, und das ist schon unterhaltsam, ist schon nett, ist von der, also die ist von einem Vater-Sohn-Duo gemacht, die auch eben jeweils Vater und Sohn der Familie Rose, das ist diese Familie, spielen, und eine Schwester von, oder eine weitere, eine Tochter von dem Vater Rose, also von dem Schauspieler, spielt auch noch mit in einer bisschen anderen Rolle. Also es ist so ein bisschen Familiending, und es ist sympathisch und schön. Wir haben es immer zum Einschlafen geschaut. Da kann man es schön schauen, aber es ist jetzt wirklich, zum Teil wird es sehr, sehr gehypt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also es ist schon ganz schöner Unsinn. Also netter Unsinn. Also ich finde die Mutter, die Mutter spielt, das ist die, wie heißen die, O'Hara, glaube ich, die in Kevin allein zu Hause die Mutter auch spielt.
Ach, jetzt, hey, die gibt's noch.
Ja, genau, die gibt's noch, und die ist ganz schrecklich. Also es ist wirklich in jeder Szene, wo sie irgendwie einen Sprechanteil hat, habe ich wirklich danach laut gesagt, ich hasse die, weil die wirklich, also sie ist wirklich hassenswert. Ich weiß, meine Schwester findet sie toll, findet die beste Figur, ich weiß nicht warum. Ich finde die so richtig schlimm. Ja, natürlich, sie ist überzeichnet und so. Vielleicht muss man sich da innerlich von trennen, aber ich kann das nicht. Ich finde die einfach so, so schlimm.
Ist das vielleicht wieder so ein Lost in Translation Ding? Hast du das auf Englisch geguckt? Hat Claudia das auf Deutsch geguckt? Oder?
Kann sein. Aber ja,
wenn so Gags ja nicht zünden, dann ist das ja immer mal eine Vermutung, wo man mal gucken könnte.
Das stimmt. Ich habe, glaube ich, vielleicht eine halbe Folge mal auf Englisch geschaut, um zu sehen, wie es ist. Nee, aber die ist auch, die ist von ihrer Art, die soll so sein. Die ist halt total kauzig und die ist total, ja, sie ist so extrem rücksichtslos und extrem scheiße zu ihren Kindern, hat dann so eine echt gruselige Perückensammlung, die an der Wand hängt, also hängt dann in deren Zimmer an der Wand, hängt dann eine Perücke an der anderen, so über die ganze Wand verteilt, super gruselig, und sie hat immer neue Perücken auf und immer neue ganz fiese Outfits und ist halt ganz, ganz ekelhaft zu allen, weil sie halt, sie war mal ein Fernsehstar, sie hat in irgendeiner Serie mitgespielt und sie macht halt dauernd dieses, ja, so, ich war ein großer Fernsehstar und ich zeige euch jetzt, wie das hier läuft, ihr Landeier und so. Boah, es ist so schrecklich. Also ich kann es ganz schwer ertragen, sie zu sehen. Die anderen hingegen, also gerade die Kinder, Tochter und Sohn, also erwachsene Tochter und Sohn, es sind sehr liebenswert und sehr schöne Figuren, sehr schön gezeichnet. So eine etwas dümmliche Tochter, die aber sehr viel drauf hat, und ein sehr, sehr schwuler Sohn, sehr schillernd, der sehr gut seinen Weg macht da in der Einöde. Das macht schon, vieles macht da großen Spaß in dieser Serie, aber manches ist auch recht schmerzhaft, muss ich schon sagen. Also, aber es ist gute Unterhaltung wenn man abends eben im Bett liegt und vielleicht noch eine halbe Stunde schauen will und es nicht so drauf ankommt, wann man ausschaltet. Da war es gut. Und ich habe auch von anderen gehört, dass die es auch zum Einschlafen geschaut haben. Also es scheint irgendwie so ein Im-Bett-Schau-Ding zu sein.
Vielleicht gucke ich das nachher auch mal, wenn ich mich ins Bett lege und
ja, halt das doch, an. Ich glaube, für dich wäre das wäre ganz unterhaltsam. Das würde dir vielleicht gefallen.
Okay, wo gab es das? Jetzt habe ich...
Auf Prime.
Okay, finde ich.
Und es ist nicht zu verwechseln mit Dawson's Creek. Einer unserer Hörer meinte, dass ich auf Dawson's Creek anspiele, weil ich irgendwann mal erwähnt habe, dass ich Schitt's Creek schaue. Und er dachte, ich würde einfach Dawson's Creek verhohne People und würde das rewatchen.
So lustig.
Wo er sich genötigt sah, das auch zu rewatchen, und dann gemeint hat so, boah, das kann man aber schon schlecht noch schauen. Also ihr müsst euch das jetzt auf saarländischem Dialekt vorstellen. Und
war das ein Hinweis, wer das sagen könnte?
Nein.
Achso.
Und
ja, alles geheim.
Ich weiß nicht, ob ich den Dialog kriege, wiedergegeben habe, aber also
auf jeden Fall haben wir Leute unter den Bus, Mann.
Haben wir dann festgestellt, dass er die falsche Serie geschaut hat. Ich meinte nicht Dawson's Creek. Dawson's Creek ist einfach ganz schlecht gealtert. Ganz, ganz schlecht. War auch damals schon nicht gut. Nee, Schitt's Creek.
Was ist das? Das habe ich noch nie geguckt.
Oh, das ist ganz schlimm. Das ist so Coming of Age 90er Jahre mit Peter dem Erstsemester, das ist halt Dawson, gell? Dadurch ist der bekannt geworden.
Ach so.
Also aus Rules of Attraction, ja, genau. Aber halt nicht in cool, sondern in extrem, also exorbitant uncool. Uncooler geht es nicht. Ganz schlimm.
Ah,
das ist Creek habe ich so in meiner geistigen Schublade irgendwo bei Beverly Hills 90210 und OC California und so. In
genau dazwischen. Es ist genau das Bindeglied zwischen 90210 und OC.
Ja, ist falsch.
Und es sind halt die dort mitgespielt haben, sind hinterher unheimlich erfolgreich geworden. Ja? Also sowohl eben der wie heißt er? Jetzt, ich verwechseln immer. Nicht Casper Van Diem, sondern Van der Beek, oder? Casper Van Diem ist der aus Starship Troopers. Dann hier Katie Holmes, dann die Witwe von Heath Ledger, wie heißt sie? Williams? Irgendwas Williams? Und den letzten habe ich vergessen, Jackson heißt der, glaube ich.
Joshua Jackson,
genau. Und die sind halt alle sehr erfolgreich geworden, ja, das war schon ein Sprungbrett für alle. Der, James Van Der Beek, der hat auch in der Serie Mean Girl, glaube ich, spielt er sich selbst und spielt im Endeffekt auch diese Figur, die ich eben beschrieben habe, so ehemaliger Schauspieler. Ich habe mal in der Serie mitgespielt. Ich war Dawson und ist damit eben dann immer total großkotzig, was sehr, sehr lustig ist. Und ist aber halt auch eher so ein Sean Bateman-Typ. Ein Sean Bateman-Typ, der früher Dawson gespielt hat und damit dauernd angibt. Auch sehr lustig.
Ja, der ist da. Regeln des Spiels werden dieses Jahr 20 Jahre?
sollten wir mal wieder drüber reden. Wir müssten uns mal einen Podcast suchen, in dem wir darüber reden können.
So ein Podcast, wo man so einen Film bis zum Ende besprechen kann, nicht
bei, ja, wo man alte Klassiker komplett durchhecheln kann.
Genau. Hecheln passt das ja bei dem auch gut. Ganz gut bei dem Film. Gibt's ja viel zu hecheln.
Ist das so? Ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielst. Aber okay, kannst du mir dann erklären?
An Partys?
Ach so, ja, gut. Wie komme ich hier raus?
Wo sind wir?
Wo sind wir? Ich glaube, wir waren bei Schitt's Creek. Gib mal den nächsten Dings.
Last Kingdom. Da hast du jetzt nur die letzte Staffel. Das hast du doch schon mal. Ist das nicht sowas wie Macho Leder und Vikings und so?
Ich bespreche das jedes Mal wieder, immer wenn die neue Staffel rauskommt. Wir haben jetzt einen Rewatch gemacht, komplett alle vier Staffeln und jetzt eben die fünfte, die Finale ist, als die Serie ist abgesetzt worden, obwohl der Stoff noch nicht komplett verfilmt ist. Also das ist ja so ein, so wie Game of Thrones auch, so ein Mehrteiler, so ein Fantasy, oder naja, nicht richtig Fantasy, aber schon so ein bisschen. Halb fiktionale Historienroman. Und der ist noch nicht fertig, aber es soll noch ein Film kommen, der das Ganze dann abschließt. Und die letzte Staffel jetzt, muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht. Eigentlich sogar noch etwas mehr als die vorherige. Der Daniel hat gestern gefragt, ich habe gestern mit Daniel aufgenommen, und da hat er gesagt so, ja, ist nicht alles erzählt nach der vierten? Ist das nicht abgeschlossen? Er hat gesagt, nee, ist es nicht. Da kommt noch einiges. Also die machen zum Beginn der Staffel wieder einen Zeitsprung. Das machen die ja gerne mal in dieser Serie. So 10 Jahre weiter. Ich glaube, 10 Jahre sind es etwa. Was dazu führt, dass die Kinder plötzlich wieder alle erwachsen sind. Also das ist plötzlich eine neue Generation von Erwachsenen. Aber unsere Protagonisten alle keinen Tag älter geworden sind. Also unser Uhtritt sieht halt immer noch aus wie Anfang 30 und müsste aber so rein rechnerisch hart auf die 60 zugehen, aber wer rechnet schon nach? Das gibt aber dem Ganzen Möglichkeit der Tiefe. Also die machen das wirklich sehr geschickt. Also die haben das haben sie ja schon am Anfang gemacht, dass sie sehr dicht erzählen, Zeitsprünge sehr geschickt einsetzen, so dass du das Gefühl hast, du würdest Figuren schon ganz lange begleiten. Dabei begleitest du sie gar nicht lang, sondern sie haben einfach nur einen Zeitsprung gemacht. Sie tun nur so, als hättest du die ganz lang begleitet. Aber irgendwie bist du dann mit ihnen verknüpft. Also es ist sehr geschickt gemacht. Jetzt hier sogar so, dass sie in der vierten Staffel einen Antagonisten haben, der am Ende der vierten Staffel geläutert wird und jetzt eben als, ja, schon ein lange Verbündeter, so seit 10 Jahren der befreundete König, und das frisst man halt komplett und vergisst, dass es einfach der Antagonist, dass man den kennt, weil es der Antagonist war, und man kennt aber halt das Gesicht gut, und dann sagen sie einem so, ja, der ist ja schon ganz lang unser Verbündeter, und dann hat man das, ja, also es ist wirklich geschickt gemacht, muss man echt sagen.
Das stört dich nicht?
Nee, okay. Fand ich ganz cool. Also das, was mich gestört hat, war, dass die Protagonisten zu jung sind, also dass die zu jung aussehen, weil das ist halt einfach albern. Und der bandelt dann halt auch immer mit Frauen zum Teil an, die halt, wenn man es nachrechnet, einfach, weißt du, die so Enkelgeneration sind, wo man sich denkt so, hey Leute, das passt doch nicht. Warum sehen die gleich alt aus? Das kann doch nicht sein, ja. Das Kind ist geboren worden, irgendwie von seiner Tochter, von der Generation, ja, und das stimmt doch alles nicht. Aber egal, also es macht einfach, insgesamt macht es ziemlich Spaß, und es ist auch wieder so actionmäßig und schlachtenmäßig, geht es in eine interessante Richtung wieder. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wohin es geht, aber gut, es ist eigentlich klar, wohin es gehen muss. Der König ist auch wieder so, ja, nicht so eindeutig gut und böse, so ein bisschen wie sein Vater auch war, so trifft auch hin und wieder schlechte Entscheidungen, und das ist, also mich hat die sehr, sehr gut abgerundet, diese Staffel, viel mehr als die vierte. Also ich freue mich natürlich darauf, dass noch ein Film kommt, aber insgesamt, das rockt schon, also es hat echt Spaß gemacht. Und auch der ganze Rewatch hat wieder Spaß gemacht. Es ist einfach eine gute Serie. Ist natürlich nicht historisch, ist klar. Ist historischer als Vikings, aber es ist trotzdem nicht wirklich historisch. Aber es macht Spaß. Es ist eine schöne Schlamm- und Leder-Serie.
Okay.
Aber für euch beide nichts.
Naja, fürchte ich auch fast nicht.
Tja, muss ja nicht.
Ja.
Erholsamer als bei Matsch und Leder war es bei uns im Urlaub. Wir waren jetzt vorletzte Woche schon ein paar Tage im Allgäu unterwegs gewesen.
Oh, hört, hört.
Hört, hört, ja. Und da in einem Familienhotel. Also ein Hotel, was sich speziell eben auf Familien mit kleinen Kindern spezialisiert hat, was natürlich jetzt in der Zeit nur kleine Kinder sind, da keine Schulferien sind, waren die Ältesten wohl ja gerade so 6.
Mhm.
Und ja, das war echt klasse. Also es war krasses Hotel. Eben mit einem, ich weiß nicht, hatte ich euch ein Foto geschickt, dieser Indoor-Spielplatz, mhm, wo man da rumklettern mhm konnte, wo man eben auch als Vater gerade noch so durchklettern kam und seinen Spaß hatte. Aber eben so viele Kleinigkeiten, dann kletterst du unten in eine Höhle rein, da ist ein Lagerfeuer, Fake-Lagerfeuer aufgebaut, was aber rot hinterleuchtet ist und ist ein kleiner Lautsprecher da, dass es knistert. Und das
cool
hat gereicht, dass die Dreijährige irgendwie auch Angst vor diesem Feuer hatte und wir erstmal zusammen fühlen mussten, ob es heiß ist. Und dann kletterst du weiter und dann ist eine, weiß ich nicht, 80 Zentimeter lange Holzspinne an der Decke und kletterst weiter hoch, da ist irgendein Skelett von, keine Ahnung, was das sein soll, hinter so einem Gitter und
jemand, der von einer Spinne gefressen wurde.
Ja, also auch irgendein Käfer oder ich habe keine Ahnung, was das ist. Und jede von diesen kleinen Ebenen, die sind halt alle nicht hoch. Das sind vielleicht 50, 80 Zentimeter, vielleicht mal einen Meter. Aber das einmal ist eine Strickleiter dran. Dann sind so diese Kletterdinger von so einem Kletterparcours dran. Dann sind es Sprossen. Dann sind es, weiß ich nicht, kletterst, musst auf irgendwas anderes drauf. Dann sind Seile da. Und so jede Stufe musst du irgendwie anders hochklettern. Das ist so gut gemacht. Und dann gibt's da so ein Alpenhelikopter, der da oben ist, wo du von unten reinklettern kannst, oben die Rotorenblätter drehen kannst, dann ist eine Seilbahn, in die du reinklettern kannst. Von oben gibt's ein paar Punkte, wo du mit Rutschen wieder runterrutschen kannst. Und es gibt eben auch neben den Treppen teilweise einfach Rutschen. So nach dem Essen, wenn du wieder runtergehst, kannst du entweder die Treppe runterlaufen oder du setzt dich halt auf die Rutsche und rutschst runter.
Cool. Wie früher beim Ikea.
Ja, genau. Genau so, ja.
Schön. Und ist man dann den ganzen Tag in diesem Hotel oder geht man da auch mal raus?
Nee, wir sind nicht rausgegangen. Das ist mitten im Skigebiet, das heißt, im Winter kannst du da auch Skifahren. Da ist auch ein Schwimmbad drin. Mit so einem richtig super Babybecken. Also, ich weiß nicht, 35 Grad Luft und Wasser. Unsere Kleine ist da auch, Wasser war halt 10 Zentimeter hoch, das heißt, die konnte da auch in Ruhe krabbeln, dann ist sie irgendwo mal daneben, dann war kurz im Kopf unter Wasser, aber auch so, muss natürlich trotzdem aufpassen, klar. Und also total gut gemacht, dann ein Becken für die etwas größeren, wo ganz viele so Badeenten, da sind bestimmt 50 Badeenten drin gewesen, diese kleinen Plastikentchen, die man dann auch irgendwo in so ein anderes Becken schieben konnte, da sind sie dann wieder rausgeschwommen, irgendeinen kleinen Kanal lang, dann eine Mini-Rutsche und dann gab es eben auch ein größeres Becken, also für die Erwachsenen, wo man so ein bisschen schwimmen konnte, also weiß nicht, vielleicht 20 Meter Bahn, also war keine volle 25 Meter, vielleicht auch nur 18, aber eben so gebaut, dass es so endlos aussieht, weißt du, dass es so das Wasser am Rand einfach runter ist und dann kommt die Fensterscheibe und dann kommen die Alpen und
wie nennt sich das?
Das Pool.
Ah ja.
Mhm. Genau. Und das draußen gab es das gleiche nochmal. Das heißt, wenn du draußen schwimmen warst, konntest du eben auch so bis zum Rand schwimmen und da konnte man dann auch durch so eine Glasscheibe, wenn du runtergetaucht bist, konntest du durch so eine Glasscheibe rausgucken. Es war zu kalt, um wirklich draußen dann auch rumzulaufen. Aber ja, das ist richtig cool. Und dann eben auch noch ein bisschen schnellere Rutschen, also so drei Rutschen nebeneinander, die so in Wellen und schräg irgendwie runter ins Wasser gehen, die aber auch gut von den Kleinen gerutscht werden konnte. Also die unsere Dreijährige ist da, gut, die ist auch rutschenmäßig, nimmt die alles mit, was sie kriegen kann. Und dann ist noch eine, die ist irgendwie 83 Meter, wo du so 10, 12 Sekunden brauchst für, die so dann aber später ist sie dann auch alleine gerutscht. So, Papa, ich jetzt alleine rutschen, du warten. Okay, gut, dann gucke ich, wenn du unten rauskommst und dann rutsche ich hinterher. Und ja. Aber erst am dritten Tag oder so.
Der Lutz, das hat ja damals, als wir im Allgäu waren, war der ja auch total dabei beim
Rutschen. Der ist ja wie ein Wilder, ja, ja.
Bis auf die eine, die fand er ja nicht gut, die mit dem, wo das so groß wird, dann, wo man auf dem,
ach so, wo man diesen Trichter reinkommt, ja, gut.
Genau. Aber so Wildwasser und so war ja kein Problem und jetzt ist er der größte Schisser, also ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Na gut, kannst halt jetzt mehr abschätzen wahrscheinlich, gell? Und er kann halt noch nicht schwimmen, also er sieht wahrscheinlich mehr die Gefahr als Dreijähriger.
Ja, klar.
Naheliegenderweise.
Ja, hat er vermutlich auch recht. Ja, jedenfalls, das war richtig rund. Und draußen gibt's irgendwie noch 3, 4 Spielplätze, so einen kleinen, ich nenn's mal Teich in großen Anführungszeichen. Das ist vielleicht 10 Meter Durchmesser und 30 Zentimeter tief. Aber da war halt auch so ein kleines Floß an einem Seil drauf, wo du dich dann rüberziehen konntest und hin und her fahren konntest. Und eben auch Spielplätze eben für die etwas größeren, so ein Wasserspielplatz. Es gab eine Indoor-Sandkiste, 40 Quadratmeter Sandkiste mit Wasser. Also konntest du Wasser pumpen und dann
cool.
Konntest du da, die eine hat den ganzen Sand aufgegessen und die andere hat irgendwelche Sachen gebaut. Und für die Eltern gibt's halt drumherum dann immer Sitzschaukeln oder sowas. So Hängesitze, wo dich so reinchillen kannst und dann guckst du deinen Kindern zu, aber du kannst auch an den Kindern vorbeigucken und einfach in die Alpen gucken und chillen und da ist eben auch viel Möglichkeit, dass du mal so ein bisschen Zeit für dich verbringen kannst. Und das Coole ist halt Vollpension inklusive, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und nachmittags dann noch süße Stunde und vor dem Schwimmbadbereich gibt es dann auch nochmal ab 10, glaube ich, bis abends um, weiß ich nicht, so einen kleinen Salat und ein Stückchen Kuchen oder so, dass du da immer auch nochmal was essen kannst, gerade wenn die Kinder im Schwimmbad sind, ist ja durchaus mal möglich, dass sie leicht in Unterzucker laufen, dass du aber das immer schnell wieder auffüllen kannst. Echt cool, also richtig, richtig schön. Und ein kleiner Fußballplatz, eine Kletterwand, wo du klettern kannst. Dann, ich glaube, noch ein Babyspielplatz, den du dir im Moment mieten musstest oder sagen musst, so, ich möchte da jetzt hin. Und dann konnte da quasi deine Familie oder deine Familie und Freunde das halt dann für 0- bis 1,5-Jährige oder sowas. Da konnte man noch hingehen. Also sehr rund, sehr schön und ja, sehr lohnenswert.
Klingt gut.
Ja. Du hattest in der einen Nachricht, die wir geschrieben haben, irgendwie gemeint, hier will man gar nicht raus. Habt ihr es am Ende rausgeschafft oder ist das so gut, nee, dass man es am Ende doch nicht verlässt?
Also ich wäre auch noch 2, 3 Tage länger geblieben und wir wären nicht rausgegangen, nee. Also ja, wir waren mal draußen und sind irgendwie zu den draußen Spielplätzen gegangen und da gibt's dann noch so ein eingezäuntes Gelände, wo irgendwie ein paar Esel und ein paar Ziegen rumlaufen, dass man sich mit denen mal kurz unterhalten kann. So, das war das, was wir an draußen hatten. Und du kannst Tag und Nacht dir Wasser ziehen, also so Softs und gibt's die ganze Zeit. Kaffeemaschine ist immer an. Es gibt theoretisch Kinderbetreuung, das haben wir jetzt nicht in Anspruch genommen, aber ich glaube auch, da kannst du von 9 bis 19 Uhr deine Kinder quasi in die Betreuung geben. Und die
ist ja auch tragisch, wenn Leute das in vollem Umfang in Anspruch nehmen.
Ja, klar. Also.
Da wird es auch geben, die Leute.
Ja,
ja, klar.
Ja, klar. Aber. Und es gibt dann noch so Saunabereich, und zwar ein Saunabereich für mit Kinder, irgendwo die Sauna, also eine Dampfsauna, die hat 55 Grad oder so, das ist schon ein bisschen anstrengender für die, und dann noch eine normale heiße Sauna, die heißt aber auch irgendwie die lachende Sauna, weil da ist Quatschmachzeug für die Kinder drin und das ist ganz bewusst so, ja, hier ist nicht so ernsthaftes Saunieren, die hat auch 55 Grad, aber trocken, das hältst du eigentlich ganz gut aus, da sind wir dann immer rein nach dem Rutschen, um uns kurz aufzuwärmen und zu trocknen. Und dann gibt's eben auch noch den Saunabereich für nur die Eltern, wo man dann eben, wenn die Kinder zum Beispiel in der Betreuung sind oder, keine Ahnung, bei uns war die Oma dabei, wo wir, wenn die auf sie aufgepasst hätte, oder hat sie auch, aber wir sind nicht in die Sauna gegangen irgendwie. Es gab zu viel zu tun, ich hatte mehr Lust auf Rutschen, ehrlich gesagt. Und ja, also wirklich rund, das hat richtig Spaß gemacht, es war sehr, sehr geil. Und Anwendung. Und es gibt einen Raum, wo du malen kannst. Also wo du die Kinder einfach reingehen können und Malsachen gibt und dann kannst du da malen und ja. Ja, wirklich toll.
Das ist fast ein bisschen ärgerlich, dass sie das ins Allgäu gebaut haben, gell? Warum ist das nicht irgendwie in, weiß ich, Mainz-Kastell oder so, dass man da nicht so weit fahren muss?
Ja, ist halt schwierig mit dem Alpenblick und so, aber
ja, genau. Schon ja, dann machst du Fototapete hin und dann ist gut. Genau, Taunusblick. Machst du das Ding nach Idstein oder so, ne? Dann ist auch gut.
Ja, also 4,5 Stunden Autofahrt ist schon ja. Ort. Und unsere Kleine fährt ja noch immer nicht so gerne Auto.
Wie habt ihr das gemacht? Wie viele Etappen waren es?
2. Also wir sind so losgefahren, dass sie dann jetzt bald müde werden müsste. Dann hat sie relativ bald geschlafen. Dann haben wir, als er wach war, haben wir eine Pause gemacht und dann waren es halt nur noch 1,5 Stunden und die kriegst du halt schon irgendwie mitspielen und quatschen und was zu essen und haben wir dann schon hingekriegt. Aber die letzten 10 Minuten sind wie immer knackig und da ging es dann halt so den Pass, also kein wirklichen Pass, aber so in Serpentinenberg hoch und noch höher und noch eine Kurve und noch eine scharfe Kurve und oh, die schreit, fahr schneller, oh, fahr bitte nicht schneller. So, ja, was denn jetzt?
Ja, das ist vor allen Dingen, man kann sich ja da auch nicht konzentrieren, gell? Du ist ein Riesengebrüll im Auto und du musst irgendwie halbwegs anspruchsvolles Zeug fahren.
Ja, genau, und wenn du das schnell fahren willst, also es geht halt nicht. Ja. Nee, aber das ging eigentlich ganz gut. Und auf dem Rückweg haben wir fast bei euch Station gemacht, Christoph.
Ja.
Da haben wir es bis ja, kurz vor Aschaffenburg.
So, Rastorf-Spessart oder so.
Ja, nee, kein Rastorf. Wir sind rausgefahren zu irgendeinem Dorf und da zu einem Rewe gegangen und haben uns ein paar Brötchen geholt und mal hingesetzt. Und, ja, wir haben,
Time oder so.
Kinder waren so ruhig und entspannt und so, oh, wir würden es schaffen. So, nee, aber wir schaffen es vom Benzin nicht. Ich hätte doch tanken müssen am Anfang. Ja, hat gerade so nicht gereicht für hin und zurück. Aber wenn wir zum Christoph fahren, ist auch zu groß. Oh, ja, nee, blöd. Und dann komme ich nicht an mein Bier. Das muss ich ja nach Hause.
Ach ja, stimmt.
Aber es war jetzt die erste größere Urlaubsreise mit eurem neuen Auto?
Nö, wir waren ja schon in der Nordsee.
Ach ja, stimmt. Ja, okay.
Der Steffen fährt ja dauernd in Urlaub.
Ich habe das Gefühl, du hast dieses Auto erst irgendwie ein paar Wochen, aber ist schon 2-mal im Urlaub gewesen.
Ja, nee. Schlecht. Wobei beim letzten Mal hatten wir ja den Kinderwagen dabei, den wir, glaube ich, nicht mal ausgeladen haben. Ja, diesmal noch schlauer gepackt und es war sehr viel Platz. Obwohl wir eine Person mehr waren, aber ja. Naja, für 3 Tage brauchst du ja nicht so viel.
Oh, du solltest mich mal packen sehen für 3 Tage. Da kann so ein Bulli schon mal voll sein.
Oh Gott. Nee, und auch das Essen war gut, also war so. Und dann gab es eine Essstation für die Kinder irgendwie 1/2 Stunde, bevor das Essen für die Eltern losgeht, wo die sich an so einen großen Tisch setzen konnten und dann ist halt so ein Zug rumgefahren und hat denen immer ihre Teller gebracht. Und dann waren da irgendwie Gemüse oder mal Pommes oder irgendwelche Würstchen drauf und so. Kam immer der Zug angefahren und hat das Essen gebracht, das war auch immer sehr aufregend. Ja. Aber ich hatte so den Eindruck, dass wenn wir 3 da gewesen wären, wäre große Gefahr gewesen, dass wir uns, an der Bar, die auch echt nicht verkehrt war, abends irgendwie 3 Drinks reingetan hätten und dann diesen Rutschenpark fertig gespielt hätten.
Und dann meinst du,
wir schaffen zu dritt in die Rutsche und dann bleiben wir stecken und ach, ja. Die Bar, eine Hotelbar in einem Familienhotel und die hatten fast gelagert Negroni da auf der Karte.
Wow.
Das war echt nicht für 8 Euro, kann man nichts sagen.
Ja, stimmt.
Wenn er was taugt, ne.
Naja, also war echt gut.
Aber das ist ja genau das, was man will, gell? Also ich meine, das sind ja genau die Sachen, die du als Erwachsener mit kleinen Kindern, wenn du jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hast, dass du sie ständig zu Oma geben kannst oder sowas, das sind die Sachen, die du vermisst, mal in eine vernünftige Bar gehen, weil das findet halt, vor allen Dingen mit der eigenen Partnerin zum Beispiel, findet dann ja nur noch super selten statt, wenn du dann wirklich mal irgendwie...
Es war jetzt seit über einem Jahr das erste Mal, gut, es war eh dank Corona ja nicht so viel Barbesuche in letzter Zeit da, aber seit sehr langer Zeit, dass wir mal, also die Oma war dann mit den beiden schlafenden Kindern in dem Apartmentzimmer, wie auch immer, und wir waren eben oben an der Bar und haben uns ernsthaft zwei Drinks also jeder einen, so.
Und dann sind wir noch ein bisschen darum. Wie klug das dann ist, dass die so bottled Drinks machen, ne? Also fast gelagerten Negroni ist halt eigentlich ein Cheat, aber von dem man was hat, weil es halt doppelt gut ist eigentlich. Aber eigentlich ist es ein Premix, gell? Ne, ist ein Premix.
Ja, gut, aber die hatten auch ganz viele normale Drinks, das war der einzige
Premix. Ja, aber das macht halt die Abläufe total leicht, gell? Die Kunden sind super zufrieden, weil es halt ein fancy Drink ist. Im Endeffekt ja doppelt fancy.
Ja, und aber es wussten, glaube ich, nicht viele Leute zu schätzen. Er war sehr froh, als ich da so fast gelagerter Negroni. Erzähl, was ist da, was habt ihr da drin? Was ist, der ist jetzt seit 4 Wochen oder so da drin, so. 4 Wochen in dem kleinen Fass? Ja, nee, das ist jetzt, wir haben schon, also die haben den immer wieder, befüllen das Fass wohl immer wieder und da war vorher schon irgendwie alles mögliche andere dran und es war nicht viel Fass. Weil sonst ist es ja, wenn du ein frisches Fass nimmst, ist es ja nach 5 Tagen fast nicht mehr trinkbar.
Ja, genau. Genau, der vier Wochen lang tragisch. Immer alle 3 Tage neu befüllt, unterm Tresen stehen 200 Flaschen fast gelagert, Negroni, niemand bestellt den, verdammte Scheiße.
Nee, der lag da schon drin, ich habe auch gesehen, wie er ihn gezapft hat. In den Jigger.
Sehr gut.
In den Jigger.
Naja, nun. Nee, aber ich kann mich erinnern, was wir alles für Kopfstände schon gemacht haben, um irgendwie mal im Urlaub auch in eine Bar gehen zu können oder so, wenn du die Kinder dabei hast. Im Urlaub hast du ja dann erst recht keinen Babysitter. Musst du dann so das ein richtig teures, gutes Hotel, wo du weißt, dass die Bar was taugt und dann ich hätte gern das Zimmer im ersten Obergeschoss möglichst genau über der Bar, damit das Baby vorne durch die Decke funktioniert und so Sachen.
Sehr gut.
Einer muss runtergehen und muss gucken, ob das Babyphone in der Bar funktioniert. Da rennst du dann wie blöd mit dem Babyphone allein in die Bar und gehst direkt wieder. Wenn du gesehen hast, okay, Bild ist da, funktioniert. Dann kann man oben das Kind schlafen legen und dann runter in die Bar gehen und das Babyphone mit
auf den Tisch stellen. Dann kommst du an und sagen sie, wir haben sie jetzt doch in ein anderes Zimmer gelegt, aber es ist ein leichter Upgrade, also es sollte ja kein Problem sein. So, nein, ich wollte genau dieses Scheißzimmer, ich will kein Upgrade.
Und
so ungefähr.
Da in dem Hotel ist es halt so, dass irgendwie in die Telefonanlage, die in jedem Zimmer ist, oder also das ist so ein iPad und Telefonhörer, keine Ahnung, dass das ein Babyphone ist, wo du halt irgendwie dein Handy mit koppelst und sobald es Geräusche macht, klingelt halt dein Handy und dann
klingt dich
auch nicht schlecht. Ruft das Zimmer dich direkt an, dann kannst du hören, was da los ist.
Hotel.
Bitte?
Ist halt nicht umsonst Familienhotel, also ich habe halt sowas durchdacht.
Genau. Wickeltisch natürlich da und irgendwie, als wir reingekommen sind, lagen Stofftiere für die Kinder da. Es gab Trinkflaschen, so hier, könnt ihr mitnehmen und so. Richtig, richtig gut. Sehr durchdacht.
Wenn es WLAN gibt, kann man sich auch immer mit...
Das ist der einzige Minuspunkt. WLAN gibt's, kostet aber Geld. Am ersten Tag ging es und dann war es irgendwie zu.
Oh, das ist aber nicht sehr nett.
Ich meinte jetzt so in Richtung Babyphone, wenn das Baby, das eigene mitgebrachte Babyphone nicht vom Zimmer bis in die Bar reicht, und man hat aber irgendwie vielleicht noch ein iPad oder irgend sowas dabei, dann gibt es ja auch so Babyphone-Apps und da muss es halt eine Internetverbindung zwischen deinem im Zimmer zurückgelassenen Pad oder was weiß ich, das Handy von einem von beiden oben lassen, das andere Handy mitnehmen oder so. Wenn es dann eine Netzverbindung dazwischen gibt, Im Zweifel natürlich auch 3G oder LTE, das geht auch, aber das kostet dann im Zweifel Geld, wenn da Video drüber streamst oder frisst dein Datenvolumen. Aber das haben wir auch schon gemacht in Frankreich. Mhm. Saßen wir auch an der Bar und haben über das Hotel WLAN das eine Handy oben gelassen, das andere unten, und dann hatten wir auch ein Videobild von dem schlafenden Kind. War dann auch okay.
Ja, das geht dann auch ganz gut. So, apropos Videobild von schlafenden Kindern.
Was kommt jetzt?
ihr habt am Wochenende den ESC geguckt.
Peter Oberm ist nicht im Bild.
Nee, aber es ist, also ich, irgendwie diesen Hype bekomme ich ja mit, aber irgendwie.
Allein dir fehlt der Glaube.
Ich verstehe es nicht. Also ich muss das letzte Mal, glaube ich, als ich es geguckt habe, aber auch nur, weil ich da gearbeitet habe in der Oba, war, als hier Lena gewonnen hat.
Oh, das war schon ein bisschen her.
Da war fantastische Stimmung auch da. Das war sehr schön. Das war irgendwie eine geschlossene Gesellschaft. Das heißt, du hast eh nicht so Akkordarbeit machen müssen, weil jeder hat ja kostenlos quasi Cocktails gekriegt. Und wenn natürlich dann irgendwas Spannendes passiert ist, durfte man auch mal um die Ecke schauen. Das war sehr angenehm. Ja, aber was war? Wir sind Letzter geworden, habe ich gehört, irgendwie.
Ja, mal wieder.
Ja.
Pauken und Trompeten.
Warum macht Deutschland immer noch mit?
Das ist eine gute Frage, ja.
Weil wir so viel bezahlen, dass wir immer mitmachen dürfen.
Ja, das ist vielleicht auch eins der Probleme, ja? dass wir eben nicht durch die Vorrunde müssen und automatisch drin sind. Kann sein, dass das nicht gut ankommt, ich weiß es nicht. Allerdings dagegen spricht, dass die Engländer, oder? Für die Engländer gilt das doch auch, oder?
Für die Engländer, für die Franzosen und...
Und die waren ja diesmal Zweiter, also von daher.
Die Engländer, also das ist ja wirklich die Überraschung gewesen, gell? Also
fandest du?
Die Ukraine,
war grandios, das Lied? Oder was?
Ja.
Fandest du die Überraschung?
Naja, die Engländer sind traditionell immer Vorletzter. Und wir sind Letzter, ja, genau. Oder irgendwie so Pi mal Daumen. Also die Engländer scheißen oftmals noch stärker ab als wir.
Aber es war ein richtig gutes Lied. Und es war eine richtig gute
Form. Genau, und jetzt muss man ja sagen, also. der Engländer, also jetzt natürlich der Sieger der Herzen ist die Ukraine.
Das war ja vorher
aber
klar,
eben,
oder?
Das war vorher klar und es war ja auch nicht wegen der Musik. Ja, das hat ja,
obwohl die Musik gar nicht schlecht war.
Ja, aber die hätte niemals gewonnen.
Nein, natürlich nicht. Aber als es lief, dachte ich, oder sagte ich zu Theresa auch so ist eigentlich ein ziemlich cooler Song, ja, also ein cooler Rap, der nicht peinlich war, sondern es war wirklich gerappt, und das mit den Flöten war ganz lustig, war sehr ethno, aber du hast schon recht, es hätte nie gewonnen, klar, keine Chance.
Also genau, und dass es gewinnt, war vorher klar und das ist auch völlig okay so und als politisches Statement und so weiter. Alles in Ordnung, versteht mich nicht falsch, aber faktisch an der Musik gemessen hätte England gewonnen. Und das finde ich ist auch eine riesen Überraschung, weil England wird traditionell immer genauso Vorletzter wie wir. Also ja. Und genauso wie damals bei Lena alle geflasht waren, dass tatsächlich Europa sich gelegentlich mal auch für Deutschland entscheiden kann und unsere Musik wählt, was wir ja schon nicht mehr geglaubt haben davor und danach dann auch wieder viele Jahre nicht mehr. Und bei England ist das ja genauso. Die sind ja auch mit allem, was sie so an die Wand geworfen haben in den letzten 10 Jahren baden gegangen, mehr oder weniger. Und die hätten, wenn jetzt nicht der Ukraine-Krieg gewesen wäre, hätte der Engländer gewonnen, gehe ich fest von aus.
Ja, gehe ich auch
von aus. Und das war auch so die Überraschung. Also schon als ich den Song gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, finde ich gut.
Dann geiler Song.
Habe ich auf Twitter Stefan Niggemeier hart dagegen meckern lesen.
Echt? Gedacht, warum?
Was passt ihm denn nicht? Aber er mochte den überhaupt nicht. Und dann ist er Zweiter geworden.
Ja.
Hatte sogar lange geführt, ne, mit den Punkten.
Ja, ich habe es nicht so ganz verstanden, warum die Jury, also dass die Jurys oft hart daneben liegen, verglichen mit dem Publikum, das ist ja nicht neu, ja. Aber dass sie diesmal so daneben liegen, weil es war doch klar, dass die Ukraine von allen gewählt wird. Die hatten ja am Ende irgendwie im Durchschnitt weit über 11 Punkte, ne? Also die meisten haben halt, in den meisten Ländern haben sie halt 12 bekommen. Also es war halt eindeutig oder einstimmig fast, warum sie dann von den Jurys so wenig bekommen haben oder so nur so, ja, die haben ja nicht wenig bekommen, waren auch Platz 4, glaube ich, gell? Aber warum das nicht eindeutiger war, habe ich nicht ganz verstanden. Also,
weil, ja, ja. Gut, weiß nicht, vielleicht haben die Jurys entweder eine Vorgabe gehabt, das war, ist jetzt auch eine Mutmaßung, sich vielleicht von diesem politischen Thema nicht tragen zu lassen, sondern es auf der Musikebene zu belassen oder so, keine Ahnung.
Aber why? Also,
ja, klar, ja. Kann man fragen, aber so könnte ich mir vorstellen, dass sie dann wirklich.
Aber also zum Teil war es ja sogar ein bisschen peinlich, wie weit die auseinander lagen. Also bei diesem Schweizer, das war ja richtig tragisch. Es war aber bei ein paar Leuten war es richtig tragisch, die halt von den Jurys richtig viel bekommen haben, so irgendwie dreistellig, und dann halt vom Publikum einstellig oder der Schweizer halt null.
Ja.
Wie traurig der halt reingeblickt hat, das war echt bemitleidenswert, so irgendwie von den Jurys 150.
Dabei hat er so ein schönes Herz auf die Backe projiziert, das war doch der, oder?
Ja, genau. Und auch als die Juroren da das vorgelesen haben, hat er, so bevor sie es gesagt haben, hat der links saß, so mit dem Kopf geschüttelt, es war ihm richtig peinlich. Und dann halt, ja, null Punkte. Das war echt heftig. Da ist es leichter für Deutschland, finde ich, wenn sie von beiden eben nichts kriegen. Ja? Aber wenn du so das Gefühl hast, so, oh, ich bin gut dabei, so, ich komme ins Mittelfeld und dann kriegst du null vom Publikum. Ziemlich gemein.
Tja. Naja.
Ja, ich verstehe ich nicht bei dem deutschen Song, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß
nicht, bei den Deutschen. Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht.
Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht. Ich weiß immer nicht, ob
das wirklich am Song liegt. Also, ich würde ihn jetzt nicht hören, aber.
Nee, aber ich fand diese Idee mit diesen Repeatern und so, das fand ich eigentlich ganz cool alles. Also
das schwamm da so in der Masse ganz okay mit, würde ich jetzt mal so sagen.
Die Performance fand ich auch nicht so schlecht, ich fand den Typ nicht so schlecht, das ist nicht meine Musik, ja. Aber also so ganz habe ich es nicht eingesehen.
Aber wir müssen über Serbien sprechen, was
grandios,
Händewaschen als Performance Art.
Oh, war das gut.
Ich war verstört, möchte ich sagen.
Ja, und ja, es war verstörend und der Song auch, der Inhalt dieses Songs war ja verstörend. Es war ja so, wir haben ein scheiß Gesundheitssystem und wenn du Künstler bist, dann gehst du halt drauf, wenn du krank wirst. Das war ja die Aussage des Songs. Deswegen wascht immer gut eure Hände, weil mehr habt ihr nicht. Ja, aufs Gesundheitssystem könnt ihr euch nicht verlassen. Ich dachte, wow, das ist ja hart politisch. Also, aber fand ich cool. Also.
Ja, also musikalisch fand ich es ein bisschen anstrengend, aber ja, so den Song, ich weiß nicht, hast du dazugehört in dem Sinne oder konntest du das oder hast du es nachgelesen?
Der wurde doch untertitelt, oder? Wurde es nicht untertitelt?
Oder habe ich nicht aufgepasst? Danach?
Ich meine, es wurde untertitelt oder so grob untertitelt. Es war ja auch recht repetitiv. Da wurde dann eben das eine. Nee, aber so
habe ich da nicht wohl nicht mitgelesen irgendwie, habe ich nicht so genau aufgepasst.
Naja, das war voll krass, der Text.
Ich hing nebenher ja immer auf Twitter rum, weil ESC ist für mich immer Twitter-Abend.
Ja, ich hatte ein Problem mit Twitter, denn wir haben auch irgendwie kurz entschieden so, ach, hier, ESC ist, komm, schalt ein. Und wir hatten ja schon keinen Fernseher mehr, gell? Und dann haben wir halt. Oder hatten wir noch Fernseher? Also wir hatten auf jeden Fall nicht mehr die Vodafone-Box, sondern wir mussten das über direkt übers Kabel holen oder über den Stick eben. Und das Problem ist, dass ich die Tastatur nicht richtig bedienen konnte. Wir sind dann erstmal, ich glaube, auf ARD gegangen und dann haben sie immer gesagt so, ja, hier, übrigens, sie können das auch barrierefrei sich anschauen. Ja, das Problem ist, ich habe die barrierefreie Tonspur gehabt und ich konnte sie nicht ausschalten. Ich weiß nicht, wie man die ausschalten kann im Fernseher. Keine Ahnung. Ich bin nicht dahinter gekommen.
Das heißt, was war da zu hören?
Da quatschen die halt dauernd die Leute dazwischen während des Songs. So, es sind 5 Figuren. Der Linke hat ein schwarzes, langes Kleid an. Die Rechte blinkt die ganze Zeit und große Lichterinstallation, bla bla bla, ja, also für so einen Dazwischenquatscher war es schon ambitioniert und auch ganz nett gemacht und klang auch ganz gut, aber du willst das halt nicht, wenn du siehst, ja, dann willst du halt nicht noch erzählt kriegen, wie die aussehen, wirklich nicht.
Ja, dann natürlich nicht, ja.
Es ist halt super nervig und ich konnte es nicht ausschalten und dann bin ich eben über den den Stick habe ich eben noch geguckt, wo es noch überall läuft und habe dann irgendwie bei One oder sowas, da war dann zum Glück nicht mit Audiokommentar, dafür wurde unten immer Twitter eingeblendet und halt nicht die,
auch schön,
die coolen Tweets, sondern irgendeine Scheiße, die irgendein Redakteur halt freigegeben hat. Und es war halt die uncoolste Scheiße, die war, also es war mir wirklich, es war mir peinlich, es nur zu lesen. Also wirklich schlimm. Richtig, richtig schlimm. Und irgendwo habe ich dann doch noch, es läuft ja zum Glück auf mehreren Programmen gleichzeitig, habe dann doch noch eins der ersten Programme gefunden, wo es eben dann nur pur lief, ohne Audiokommentare und ohne Twitter-Kommentare.
Peter Obern hast du immer noch. Der mittlerweile ja, auch, glaube ich, die Moderation einfach nur noch vom Zettel abliest, oder?
Ja, ja.
Also manche davon sind so uninspiriert. Manchmal hat er ja dann doch einen schnippischen Kommentar noch drauf, aber ich habe das Gefühl, früher war da mehr Pfiff drin.
Ja, aber auch bei manchen, wo einem wirklich der schnippische Kommentar, wo man denkt so, okay, jetzt muss der und der Kommentar kommen, muss, ja. Und dann kommt er nicht, sondern er hat sich irgendwas anderes. Was war denn das irgendwie? Ach, ich weiß nicht, es war musikalisch ja häufig, ist ja immer so beim ESC, dass Lieder halt sehr stark orientiert sind an anderen. Hat er, glaube ich, bei einem hat er mal drauf hingewiesen, bei diesem Michael Jackson-Dings, dass es wie Dirty Diana geklungen hat. Wie ich fand, das klang eigentlich viel mehr nach Cry Me a River von Justin Timberlake, aber dafür ist Peter Obern wahrscheinlich zu alt, kennt er nicht mehr, keine Ahnung. Es gab mehrere Lieder, wo ich schon erwartet hätte, dass er da noch ein bisschen was zur Musik sagt, aber kam nicht viel.
Ja, vor allen Dingen, ja. Der sitzt doch mittlerweile als einer seiner Assistenten irgendwie, sitzt Lukas Heinzer, der früher mit Niggemeier zusammen das Oslog gemacht hat, als das Ding in Oslo war. Also ein absoluter Musik-Nerd und vor allen Dingen ESC-Nerd, der sich da damals quasi auf eigene Faust mit Niggemeier zusammen irgendwie auf den Weg gemacht hat, ein eigenes Blog, Video, Podcast, irgendwas Format über den ESC zu produzieren und da auch hinzufahren und da selber parallel zu kommentieren im Netz und so, also total durchgedreht. Und dann mittlerweile, jetzt Jahre später, sitzt er da mit Peter Obern irgendwo in der Kabine und arbeitet ihm da irgendwie zu oder hilft ihm da irgendwie bei, keine Ahnung was. Insofern, Lukas Heinzer traue ich zu, dass er auch lustige Kommentare machen könnte, aber irgendwie, das kommt dann bei Obern am Ende nicht an und oder da nicht aus dem Mund raus oder ich weiß es nicht, lässt sich da nicht reinreden oder keine Ahnung, das ist alles Mutmaßung, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, früher waren diese Kommentare von Obern immer so, das die Krönung, da war auch manchmal so eine kleine gewisse Gemeinheit mit drin irgendwie, wenn er sich dann auch teilweise Sachen lustig gemacht hat, die dem nochmal so eine Pointe mitgegeben haben, vielleicht auch nicht immer fair.
Ja, überhaupt nichts. Ja.
Und diesmal, es ist so, er hat dann immer irgendwie so einen vorbereiteten Witz noch oder irgendwie einen Kommentar irgendwie auf das Bühnenbild oder auf die, gegebenenfalls noch auf die Klamotten oder so.
Ja.
Ja. Aber alles sehr zahm, sehr brav und sehr vorher auf den Zettel geschrieben und dann abgelesen. So.
Das stimmt, ja. Was das angeht, sehr kraftlos. Ich glaube, ehrlich gesagt, um auf das Problem mit den 0 Punkten oder 6 Punkten zurückzukommen, ich glaube, dass das einfach eine total dumme Entscheidung ist, dass Deutschland zusammen mit ja noch ein paar anderen immer direkt im Finale ist, weil es sich halt da Unmut auf sich zieht. Also ich bin der Meinung, wir sollten genauso durch die Vorrunde und wenn wir dann halt ausscheiden, scheiden wir dann halt aus. Es ist doch die Leute, die in Deutschland den ESC schauen, die schauen den doch nicht abhängig davon, ob Deutschland dabei ist oder nicht, jetzt ganz ehrlich. Ich meine, wenn Deutschland dabei ist, müssen sie die Demütigung am Ende ertragen. Die müssen sie dann halt vielleicht weniger ertragen, wenn wir in der Vorrunde gleich rausfliegen. Also wenn wir wenigstens nicht Letzter. Also ich halte es für einen großen Quatsch. Also weil Deutschland ist eh unbeliebt und hat keine ethnischen oder kaum ethnische Verwandtschaften, die ihnen Punkte zuschustern. Und dann noch eben diese Überheblichkeit, ja, wir sind eh immer dabei, weil wir halt riesengroß sind und weil es ohne uns nicht geht. das ist halt eine scheiß Idee. Also dann geht's halt, dann gewinnen wir halt wirklich nur, wenn wir einen Song haben, der völlig überragend ist. Und das passiert halt nur alle 40 Jahre. Also.
Ja, und dann will ja auch keiner von den wirklich großen Bands, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht international ein Standing hätten und da was reißen könnten.
Wie The Rasmus?
Ja, na, weiß ich nicht.
Die Scorpions.
Genau, die Scorpions.
Oh Gott.
Oder Bab. Nein, aber zum Beispiel so Bands wie jetzt eine international auch erfolgreiche Band aus Deutschland, Seed, ja, würden da niemals antreten. Also jemand, der
ein eigenes... Nie. Manchmal ja, sagt niemals nie, okay, Leute aber, an, da hat man sich schon gewundert, gell? Also...
Ja, aber, gut, ja, klar, weiß man nicht. Aber, ja. Aber wenn du so es nicht nötig hast, dich so einer potenziellen Demütigung auszusetzen, dann machst du es ja auch nicht. Und
Savannah, du wollte doch, der ist doch dann kurz vorher abgesägt worden wegen Querdenkerei. Ja. Den können sie jetzt wieder ausgraben. Er ist doch geläutert.
Ja, genau. Schicken wir ihn noch.
Ganz hin. Genau.
Wir werden sehen. Nee, jetzt, was habe ich jetzt gelesen? Schlagzeile irgendwie heute oder gestern. NDR will wieder den Vorentscheid umkrempeln. Also offensichtlich ist jetzt wieder der Vorentscheid schuld.
Alle zwei Jahre?
Ja, genau. Aha. Jedes Mal, wenn es schief gegangen ist, jedes Mal Vorentscheid umkrempeln. Also hat ja bisher immer was gebracht, ne?
Hüst. Ja, was ja im Endeffekt einfach bedeutet, dass sie es dem Künstler in die Schuhe schieben, ja? Und das finde ich ungerecht. Also es liegt halt nicht am Vorentscheid, in der Hinsicht, dass man sagt, es war der falsche Künstler. War es vielleicht gar nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist halt eine Verkettung von allem Möglichen. Deutschland ist halt nicht beliebt und wir haben niemanden, der uns Punkte gibt. Und wir sind von vornherein immer dabei. Das macht uns halt auch nicht beliebter. Und wenn dann der Song nicht super ist, dann wird es halt nichts. Also, und an einer Schraube könnten wir eben drehen. Können wir sagen, nee, wir sind halt nicht automatisch dabei. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich helfen würde, aber vielleicht wird es ein bisschen helfen.
Tja. So ist das. Nun denn. War irgendwie trotzdem ganz lustig. Ich bin dann irgendwann so im Punktevergabebereich eingeschlafen und bin dann irgendwann wieder
Bin sogar dran geblieben in der Nachbesprechung mit Thomas Hermanns und so weiter. Ich bin
halb
zwei dann ins Bett gegangen. Ich bin hart dran geblieben.
Ach, also, je.
Ich war richtig angefixt dieses Jahr. Ja.
Also ich bin vielleicht sogar später ins Bett gegangen, aber das lag halt daran, dass ich dann irgendwann
eingeschlafen
auf dem Sofa aufgewacht bin. Der Fernseher hatte sich längst abgeschaltet, weil er keine Lust mehr hatte. So, da hat schon seit 3 Stunden keiner mehr einen Knopf gedrückt. Ich gehe dann jetzt mal aus. Und
das regt mich immer auf, wenn der Fernseher fragt, schauen Sie noch? So, ja, du Arsch, klar schaue ich noch.
Ja, und dann bin ich dann irgendwann, ich glaube es war... Da wurde es schon wieder hell irgendwie. Es war so 4 Uhr irgendwas. Man sah so die ersten Dämmerungen. Da habe ich gedacht,
hat
so,
okay. Thomas Hermanns immer noch mit...
mein Fernseher war ja aus.
Ach so, ja.
Der war ja aus. Ich bin dann einfach nur aufgestanden und habe gedacht, so, wieso wird denn das schon wieder hell? Ich gehe jetzt mal ins Bett. Wieso tut mir eigentlich alles weh? Ich so komisch schief auf dem Sofa lag. Ja, das passiert. Nun denn.
Ja.
Bleibt noch die letzte Kategorie.
Ja, oha. Was schauen wir nächste Woche?
Wir schauen einen Film aus dem vergangenen Jahr. Es geht auf Amazon Prime, wenn ich das hier richtig sehe. Warte mal, ich habe das jetzt hier. Ich hätte das nicht über IMDb aufmachen sollen, aber ich glaube, es war Amazon Prime aus meiner Erinnerung heraus. Ja, ist es. Und ich habe uns wieder, ich schiebe uns nochmal in dieselbe Kategorie, wo wir diese Woche auch waren. Also Action,
französische
Komödie. Nein, nicht das Französische lassen wir weg. Wir machen Action-Komödie. Und den ersten Teil habe ich irgendwann mal hier besprochen.
Auch im zweiten Teil wieder.
Ja, auch im zweiten Teil wieder. Und den ersten Teil hast du schon gefunden. Ryan Reynolds. Also
wenn Ryan Reynolds, dann ja, dann habe ich es.
Dann Ryan Reynolds, ja natürlich. Und dann nicht nur Ryan Reynolds, sondern auch Salma Hayek und Samuel L. Jackson. Wir schauen Hitman's Wife's Bodyguard oder auf Deutsch Killer's Bodyguard 2.
Mit so einem Deppen-Apostroph.
Mit so einem Deppen-Apostroph, genau. Der erste Film hieß Hitman's Bodyguard und jetzt heißt es Hitman's Wife's Bodyguard. Die Besetzung ist im Wesentlichen wieder die gleiche. Also Salma Hayek, Ryan Reynolds und Sam Jackson hatten wir alle auch im ersten Teil. Im haben ersten Teil war.
Hast du den gesehen? Nee, oder?
Hast du auch, glaub, nee, ich habe den damals oder? Besprochen in der Sendung, wo ich nur mit Stefan zusammen gesendet habe. Ah,
okay.
Und da habe auch nur ich über den Film gesprochen. Ob du ihn gesehen hast, vermag ich nicht zu sagen. Das war nicht Teil dieser Sendung. Im ersten Teil war.
In der Sendung gesagt, aber ja.
Ja, toll. Ich stehe auf Salma Hayek und dann mit Antonio Banderas zusammen. Das ist wie in Desperado. Ist ja fantastisch.
Ja, wobei Antonio Banderas dürfte hier der Bösewicht sein. Und Salma
wahrscheinlich,
Hayek, ja. Nicht. Ja, dann haben wir noch, nicht zu vergessen, Morgan Freeman. Und im ersten Teil, wer den vielleicht noch vorne weggucken will, war der Bösewicht Gary Oldman. Also, das.
Ja.
Ich hatte das damals, glaube ich, zusammengefasst als. Actionfilm, den man schnell vergessen wird, der aber für die Zeit, die man ihn guckt, Spaß macht. Und ungefähr so das erhoffe ich mir jetzt auch von dem. Aber zweite Teile immer schwierig.
Ich muss mal hoch zu Kind, mach dir mal weiter.
Alles ja, wir moderieren ab, gell?
Da ist jetzt nicht mehr viel zum Machen, ne? Also ja, du hast keine Erinnerung, ob du den ersten gesehen hast?
Ich habe den nicht gesehen.
Du hast ihn nicht gesehen, okay.
Das ist nicht schade, oder? Also,
ich bin jetzt völlig zerhackt gerade. Ich höre dich kaum.
Okay, ich mach nichts. Ja, ich denke, man kann das auch schauen, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, oder?
Ja, höchst vermutlich. Also im ersten Teil, wie waren das? Also die beiden sind, was man vielleicht wissen muss aus dem ersten Teil. Sam Jackson ist Killer, Profikiller, und Ryan Reynolds ist Bodyguard, also Personenschützer. Und die beiden, das ist Inhalt des ersten Films, die treffen aufeinander, weil die Sam Jackson-Figur ist verhaftet worden und soll vor Gericht aussagen gegen irgendeinen bösen, von Gary Oldman gespielten Super-Mafia-Russen-Mafia-Paten oder sowas. Und weil sie Angst haben, dass die den aus dem Weg räumen, bevor er aussagen kann, kriegt er jetzt einen Personenschützer an die Seite gestellt und das ist dann eben Ryan Reynolds. Und das ist wieder so eine Odd-Couple-Geschichte. Ja, der eine ist der totale Draufgänger, der überall immer ganz blazing reinrennt, 7-mal angeschossen wird dabei, aber es irgendwie überlebt und am Ende den Job gemacht kriegt. Also das ist die Sam Jackson-Figur. Und Ryan Reynolds ist so der, da müssen wir erstmal hier die Lage scouten und dann müssen wir hier gucken und so. Und dann ziehe ich einen sehr, sehr coolen Anzug und eine sehr geile Sonnenbrille auf und dann gehen wir da rein und alles ist vorgeplant und alles funktioniert so, wie es soll. Und jetzt muss der den bewachen, der sich an gar nichts hält, und da prallen sie aufeinander, und zusätzlich ist es wohl so, dass sie sich in ihrem Leben wohl vorher schon mal begegnet sind, weil der Killer schon mal einen erschossen hat, den er hätte bewachen sollen. Und das heißt, sie haben auch noch eine Geschichte miteinander und wissen das eigentlich erstmal gar nicht. Oder wissen sie, erinnere ich mich nicht mehr so genau, ist auch egal. Und Salma Hayek sitzt irgendwie im ersten Film im Knast und ist, glaube ich, die Frau von, oder die Freundin von der Sam Jackson-Figur. Oder war mal die Frau von dem, oder irgendwie so. Erinnerungen sind
ja, undeutlich. Aber ich hab gerade mal den alten Film, der spielt da keine große Rolle eigentlich, gell?
Nee, ist tatsächlich im ersten ist sie drin, aber nicht so richtig prominent. Und alles, was ich so im Trailer vom zweiten sehe, würde ich sagen, hat sie jetzt ja, hier als eine sehr viel größere Rolle.
Ich glaube, genau. Ich schaue erstmal den ersten und dann schaue ich den zweiten. Das ist
der erste hat auch schon dieses dieses fantastische Plakat, was aus Bodyguard mit Kevin Costner und Dings dieses, also wenn du das Plakat anguckst, dann siehst du, dann hörst du sofort den Song von Whitney Houston und du siehst Kevin Costner vor dir. Nur dass Sam Jackson auf dem Arm von Ryan Reynolds getragen wird im Regen und das Plakat ist lila. Zu sehen auf sneakpot.de, Folge 522 war die Besprechung des ersten.
Ich sehe es jetzt gerade. Ja.
Ja, also ungefähr so wie dieses Plakat, der Scherz, so ist der ganze Film. und das
sehr gut.
Hört ihr dann nächste Woche hier. Stefan ist jetzt zum Tschüss-Sagen zurückgekommen, dann nutzen wir jetzt die Chance, bevor er wieder weg muss. Verabschieden uns, danken fürs Zuhören und verweisen euch auf die Folge 729, da müssen die Kommentare zu dieser Folge hin. Nächste Woche einschalten, nicht vergessen, vielleicht machen wir nicht nochmal eine Woche Pause, hoffentlich. Und dann bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.